Ball Hawks.
The ball's caught!
Game over, baby!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Henry und Tobias.
Super Bowl, it's third down and one for the Pats. They have to go for the end zone if they want any points. The 12s, they are standing! The Seahawks defenders are asking for even more noise, and they're getting it. Three receivers on the left side for May. Single receiver right. May dumps it off underneath. Ball is caught. It's the running back. It's Henderson. He is tackled in bounds. 3, 2, 1. The Seahawks, they're bringing it home again for the second time. In less than 12 years, the Seahawks win Super Bowl 60. They are bringing the Lombardi back to the Northwest, and the party begins at Levi's Stadium and in Seattle, and it won't stop for days.
Ganz genau so klang es, als Steve Rabel den letzten Call dieser Saison, dieser erfolgreichen Super Bowl-Saison verkündet hat und damit das Ende des Spiels, das Ende von Super Bowl 60. Die Seahawks gewinnen zum zweiten Mal in der Franchise-Historie den Super Bowl und ja, ich glaube, wir können es alle noch gar nicht fassen. Herzlich willkommen an alle, die hier heute zuhören und in fröhlicher Erwartung sich denken, ach Mensch, was ist jetzt noch schöner? Als der Super Bowl Sieg natürlich ein kleiner Rückblick auf das Geschehene und den mache ich natürlich heute nicht alleine, sondern an meiner Seite, wie so oft im Laufe dieser hervorragenden Saison, meine zwei Dauerkollegen hier im Recap. Zum einen der liebe Henry Wohlfahrt.
Einen wunderschönen guten Abend. Let's go Super Bowl!
Ja, besonders wunderschön diesmal. Und natürlich auf der anderen Seite Tobias Weil.
Ja, guten Tag, Super Bowl Champs.
Das ist wirklich, ich meine, wir haben uns ja hier eingetragen für diese Folge, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Ich glaube, auf ein Recap bei der Niederlage hätten wir so gar keinen Bock gehabt.
Wir verschoben dann.
Genau, hätten wir verschoben oder ausfallen lassen. Aber so ist natürlich umso schöner, dass wir jetzt hier die Gelegenheit haben, nochmal in aller Ausführlichkeit über dieses Spiel zu sprechen und dann natürlich auch nochmal insgesamt die Saison so ein bisschen Revue passieren zu lassen, kleinen Ausblick zu geben auf das, was dann natürlich auch noch kommt. Aber ja, heute mal ein bisschen ohne feste Rubriken und ohne Ordnung, sondern einfach alles mal so ein bisschen ganz entspannt, ganz locker. Fast wie die Halftime-Show zu großen Wut von Donald Trump. erzählt mal ein bisschen, wie geht's euch? Aktuell, wie habt ihr es schon irgendwie verstanden, so richtig realisiert? Wie ist so die Gefühlslage?
Boah, ich muss sagen, ich bin dann Ende des vierten Viertels so ein bisschen unglaublich beim TV gesessen, ey, weil ich es irgendwie nicht richtig realisiert habe. Weil ich meine, man ist ja so invested als Fan und ich bin jetzt seit 2015, wie gesagt, Fan und habe eigentlich auch nicht erwartet, dass wir irgendwie zeitnah quasi den ganz großen Sprung machen, den Titel gewinnen. Und ich empfinde es irgendwie so als krasses Privileg als Fan, so das einfach miterleben zu dürfen, wenn man auch so investiert ist in ein Team. Ich glaube, andere warten dann ein Leben lang drauf oder haben es auch gar nicht miterleben dürfen, die auch schon viel länger als wir zum Beispiel Fans sind. Ich bin einfach nur geflasht, muss ich sagen. Was für ein Team, was für eine magische Saison einfach. Ich glaube, man hätte sich das nicht schöner ausmalen können vor der Saison. Auch die Art und Weise, wie wir den Titel jetzt holen, das hätte man eigentlich nicht besser, da hätte man kein besseres Skript schreiben können, würde ich sagen. Also in der Divisional Round gegen die 49ers da in der Art und Weise zu gewinnen, im Championship Game die Rams zu schlagen und dann im Super Bowl die Dämonen quasi besiegen nach der Super Bowl 49, die Patriots gerade dann im Levi's Stadium, im Stadion der 49ers und dem größten Rivalen zu schlagen und da den Titel zu holen, so ein bisschen jetzt auch damit abzuschließen mit diesen Dämonen in Anführungsstrichen, die uns irgendwie seit 10 Jahren mit dem Pick im Super Bowl so hinterherjagen, das ist einfach nur traumhaft.
Ja, Ich verstehe total, was du meinst. Also auch gerade so dieses, so dieses Gefühl, ich glaube, wir haben ja sogar diese Saison im Podcast schon drüber geredet, dass es jetzt viel krasser wäre, so einen Super Bowl zu gewinnen, als im Vergleich damals. Du meintest ja, du bist sogar erst seit 2015 Fan. So, ich habe den Super Bowl gegen die Broncos ja mitbekommen, aber das war halt so meine erste Saison so richtig als Seahawks-Fan und das war halt damals so, ja cool, jetzt haben wir gewonnen, wird jetzt demnächst bestimmt nochmal passieren, so ja, Pustekuchen hat dann 11 Jahre gedauert. Von daher, ja, es ist Wahnsinn. Tobi, du gerne auch nochmal deine Gefühlslage, hast du es schon begriffen, wie geht's dir, wie ging's dir gestern, führ uns gerne mal ein bisschen durch.
Ja, also ich muss sagen, ich bin ja vor allem meinem engsten Umfeld, glaube ich, gestern ganz schön auf die Nerven gefallen, weil, also ich mir immer so, meine Gedanken, die ich da größtenteils hatte, waren auch dieses, ja, wer weiß, wann das wiederkommt. Es gab ja mal vor einigen, ich müsste mittlerweile Jahren gewesen sein, so ein Tweet von Mario zu Henry, wo Henry dann gesagt hat, ja, Playoffs jetzt irgendwie nicht geschafft oder rausgeflogen, ist egal. Und dann kam von Mario irgendwie so sinngemäß, ja, dachte ich mir damals auch, als die Super Bowl-Niederlage war gegen die Patriots. Und danach, 10 Jahre später, dann hast du auf einmal ein Kind, dann Leben geht immer schnell weiter. Und dann hat mir so gesagt, so, boah, es hat aber jetzt hart gehittet irgendwie, ne? Und irgendwie dachte ich mir so, ja, jetzt gehst du in den Super Bowl. Für mich war es eigentlich, ich habe die ganzen Super Bowls auch gesehen mit den Seahawks. Und wie gesagt, ich bin ja da so mit dem Championship gegen den Packers so ein bisschen da noch mehr involviert und reingerutscht. Und die Saison danach war dann eigentlich das erste Mal, wo ich die Seahawks wöchentlich gesehen habe. Also die Super Bowls, die waren für mich gar keine Seahawks-Super Bowls. Das war jetzt mein Super Bowl quasi. Und dann dachte ich mir, wer weiß, ob man das nochmal wiederbekommt, ob man das, kann ja genauso gesagt, dass man jetzt in seiner Lebenszeit nicht mal mehr einen Super Bowl erlebt, geschweige denn einen Sieg. Und als das dann zum Spiel immer näher wurde, war bei mir diese Aufregung und diese Anspannung so groß irgendwie.
Ja.
Weil ich dachte, ja, wer weiß, ob das was wird. Und so richtig das erste Mal realisiert, dass die Seahawks dann wirklich gerade Super Bowl spielen war, dann habe ich Max schon gesagt, als sie dann auf einmal zum Warm-up aufs Feld gegangen sind, auf dem angespielten Super Bowl-Feld mit den nicht ganz so gelungenen Patches auf dem Trikot. Und mittlerweile habe ich da, also ich hatte da auch gestern dann so im Laufe des Spiels dann immer so ein sehr glückliches, seliges Gefühl, was natürlich jetzt bis heute anhält und auch noch anhalten wird. Begriffen habe ich es auch schon so teilweise, aber ich glaube nicht so, wie es sein sollte, wie ich irgendwie denke, dass es sein müsste. Wer weiß, ob da am Mittwoch diese Parade, die wollte ich mir auf jeden Fall ansehen,
ja. Die
da vielleicht so ein bisschen mehr dann nach so ein paar Tagen ein bisschen was auslöst, wenn dann auch die Spieler dann nochmal irgendwie mit den Fans agieren und so. Aber es ist wirklich schon schwer zu greifen. Ich bin jetzt auch eher so ein bisschen platt, weil im Endeffekt war die Saison ja sehr lang. Ich meine, einzelne Spieler und Trainer haben ja gesagt, die hätte gerne noch 5 Wochen, 6 Wochen, wie auch immer, weitergehen können, weil die als Gruppe so gut zusammen sind. Aber ich muss echt sagen, also die ganzen Spiele eigentlich jetzt seit Ende der Regular Season, wo man ja die ganze Zeit nur Division-Rivalen gespielt hat, waren immer so auf Messerschneide oft und beziehungsweise es ging um viel. Und deswegen, als es dann gestern so ein bisschen Richtung Entscheidung ging, war ich dann sehr, sehr platt auch, sehr glücklich auch, aber so richtig angekommen ist es vielleicht so halb, muss ich sagen.
Ja, total. Gerade die Spiele oder das Spiel gegen die Rams im Championship-Game war jetzt auch nochmal deutlich knapper. Und gestern der Super Bowl, das war so ein, für mich auch irgendwie so ein komisches Gefühl, weil, also wir haben ja vor dem Podcast schon einmal kurz drüber gesprochen, aber so emotional ergriffener, sage ich mal, war ich halt irgendwie fast nach diesem Championship-Game, weil es einfach so knapp war und so eine Befreiung war am Ende, als dann die Uhr weiter lief Nakua da in Bounds getackelt wurde. Und das war einfach so surreal, dass es hier jetzt wirklich im Super Bowl stehen und diese Saison einfach noch weitergeht. Und jetzt ist es halt einfach vorbei. So, ne? Die Uhren sind dann wieder auf Null gestellt. Klar, jetzt gibt es auch so Parade und so dies, das, aber so die ganzen anderen Teams haben ja auch schon so, sobald der Super Bowl vorbei war, so ihre ersten Posts abgesetzt, von wegen so, okay, ne, neue Saison, Fokus, Abfahrt. Und das ist so schnelllebig auch irgendwie alles, ne? Man muss jetzt echt sich zwingen, fast schon das irgendwie zu genießen und den Moment nochmal wirklich im Moment zu leben, weil wer weiß, wann das wieder passieren kann. Die Erfahrung habe ich hier jetzt nun gemacht, dass das durchaus mal wieder 11 Jahre dauern kann, bis man wieder in der Super Bowl steht. Auch wenn wir jetzt vielleicht sagen würden, die Situation des Seahawks ist ganz gut, dass man in den nächsten Jahren da sicherlich wieder ein Wörtchen mitzureden hat, aber es ist ja wirklich völlig, also diese Saison, wenn man sich das anschaut, wie die gelaufen ist. Also wie viele Zufälle da auch mit reinspielen müssen. Man ist darauf angewiesen, dass die Konkurrenz vielleicht hier und da mal nicht ganz so auf der Höhe ist. Und da muss einfach so viel stimmen in der Saison, dass du am Ende in diesem Finale stehst. Von daher, ja, wer weiß, was danach kommt.
Man sieht es ja jede Woche eigentlich. Ne? Ja. Also wenn du siehst, keine Ahnung, nehmen wir mal Beispiel Bengals, die sind ja so am naheliegsten, die waren im Super Bowl gegen die Rams und ab dann hatten die halt mehrere Jahre, wo dann der Quarterback ausgefallen ist und haben es halt nie wieder hingeschafft. Das war für mich immer so eins dieser Beispiele. Ja. Ich meine, dieses Zitat von Dan Campbell jetzt auch über die Lions, das ist jetzt auch schon auch sowohl hier als auch überall sonst tot zitiert worden, aber irgendwie ist es ja so, vielleicht ist das dieser einzige Shot, mit diesem Team oder halt auch für uns als Fan, man weiß es nicht. Und ja, ich habe da wirklich, also ich habe da gestern die übelsten Szenarien zusammengesponnen und deswegen, man muss das jetzt wirklich versuchen zu genießen, weil ich habe jetzt heute auf Twitter schon gesehen, dass so viele Leute, die jetzt auf Madrid anfangen, irgendwelche Draft-Prospects irgendwie zu posten. Und so, ich bin auch schon dabei, momentan mir Spiele anzuschauen, aber das ist so weit weg von mir, also dass das jetzt irgendwie Richtung Draft geht. Außer es wäre natürlich an 32 picken, was man schon mal nehmen weil das ist natürlich jetzt auch schon sehr elitär für mich. Von daher, ja, also man sollte das jetzt irgendwie mitnehmen. Ich habe heute Morgen auch beim Frühstück, ich habe gestern noch nie so lange Nachberichte geguckt vom Spiel. Ich habe dann irgendwie, der Game-Stream war dann irgendwann aus, dann kannst du doch bei NFL Game Day da die Interviews der Spieler und Coaches sehen. Da habe ich schon viel gesehen. Heute Morgen habe ich nochmal alles so nachgeholt, was ich irgendwie nicht sehen konnte. Und diese Interviews sind ja inhaltsleer eigentlich, aber die paar Sachen, die da so kommen, weiß ich, ich habe ja alles super freudig angesehen und können wir gleich nochmal einzeln auf so ein paar Snippets irgendwie zu sprechen kommen, die ich irgendwie sehr, sehr gut fand. Ja, also das versuche ich jetzt alles irgendwie mitzunehmen. Die Bilder alle gerade schon auf der Seahawks-Webseite durchgeschaut. Ja, das sollte man jetzt auch, das heißt, die Zeit investieren, ja, irgendwie ja schon, damit man das irgendwie auch sich richtig noch mehr einbrennt als sowieso schon.
Ja, ich hatte auch nach dem Spiel kam dann von DAZN schon diese Vorschau, so, ja, nächster Termin Combine Ende Februar, also in 3 Wochen ist Combine, so, was? Ja. So, lass uns doch jetzt erstmal hier bitte unseren Super Bowl genießen und ja, gefühlt ist jetzt schon alles in die Richtung Free Agency und Draft-Vorbereitung, aber ja, gut, wer bei uns...
Muss ich auch sagen, 30 Teams sind ja jetzt auch schon seit Wochen aus der Saison raus,
ja, ja.
Das ist halt einfach so. Geht uns ja nicht anders, wenn...
Ja. Absolut, ja, das stimmt. Nee, aber dieses Gefühl ist, würde mich mal interessieren, bei allen, die jetzt zuhören, ob ihr das vielleicht eher irgendwie schon fassen könnt und begreifen könnt und ob euch das leichter fällt, so den Moment einfach zu genießen oder ob das auch noch so ein bisschen surreal ist. Das wird ja jeder auch so ein bisschen unterschiedlich verarbeiten. Wir haben ja in unserer Redaktionsgruppe auch viel geschrieben währenddessen und kurz danach und da war ja auch sehr, ich sag mal, emotionale Reaktionen. Und ich hatte auch so ein, zwei Tränchen in den Augen, als dann die Lombardi-Trophy ausgehändigt wurde. Aber davor, ich stand halt einfach nur da und hab mich so berieseln lassen und auf mich wirken lassen. Und dadurch, dass es halt schon eben, wir kommen ja gleich auch aufs Spiel selbst, auf den Inhalt, dadurch, dass es halt schon einige, ich sag mal, Minuten, wenn nicht sogar Viertel klar war, worauf es irgendwie hinausläuft, ja, konnte man sich da zumindest schon ein bisschen drauf einstellen. Aber ja,
ich würde gerne noch was darüber hinaus sagen, weil ich glaube, das fällt vielleicht sonst ein bisschen runter. Ich wollte noch mal so eine Lanze brechen, einfach für John Schneider, der jetzt als erster GM mit einem komplett neuen Coaching-Staff und einem komplett neuen Kader 2 Super Bowls geholt hat. Seine Bilanz jetzt nur an Win-Losses gemessen, auch als General Manager, ist verrückt, also wirklich unfassbar gut. Es ist auch mit dem Gewinn des Super Bowls jetzt nochmal einfach ein weiteres Argument, dass er vielleicht zusammen mit, würde ich sagen, mit beispielsweise einem Howie Roseman, einer der prägenden GMs der letzten, ja, 15 Jahre in der NFL einfach ist und ja, einer der erfolgreichsten, hat für mich auch jetzt mit diesem Titel, vor allem auch der Art und Weise, wie man den geholt hat, mit so einem kompletten Team, es war, muss man eigentlich jetzt inzwischen sagen, ja, der beste Roster einfach in der NFL in dieser Saison, was auch der Grund eben war, dass wir das geholt haben. Es ist einfach ein Case dafür, dass er möglicherweise auch irgendwann dann mal nach dem Ende seiner Zeit als General Manager den Weg in die Hall of Fame findet, finde ich.
Wer weiß, was möglich gewesen wäre, wenn er vorher schon ein bisschen mehr Entscheidungsgewalt gehabt hätte, als Carroll noch da war. Gerade auch was den Draft angeht, ne? Wenn man das mal vergleicht, so die letzten Jahre im Draft, da waren ja doch ja, einige sehr, sehr gute Treffer mit dabei.
Ja, wobei,
wenn 22 war ja auch noch Carroll und 23 ja auch. Nee. Ja, gut, ignoriere, was ich gesagt habe.
Nee, aber man muss ja wirklich sagen, also, wir reden ja vom schnelllebigen Geschäft und der Carroll fällt dann ja auch darunter. Er hat ja auch schon angefangen, dieses Team teilweise zu bauen, was jetzt diesen Super Bowl gewonnen hat. Ich würde auch so weit gehen, dass Campbell wahrscheinlich, würde ich jetzt behaupten, von der Talentevaluation an sich gar nicht so weit weg ist. Also das, ich glaube, der immer noch ganz gut ist, aber mit seinem Coaching oder seinem Scheme einfach nicht mehr in der NFL mithalten konnte. Jetzt natürlich der Gig bei den Raiders vielleicht auch so ein bisschen mit alten Verbündeten sich da zusammengetan hat, das vielleicht auch nicht überhaupt nicht geklappt hat, aber der hat ja auch schon, also hat er wirklich hier schon massives Talent. Also ich glaube, die beiden meisten, die wir da sehen, ist natürlich JSN und Witherspoon, die ja anscheinend auch sehr gutes Miteinander haben, die sich dann gestern auch als erstes irgendwie gefunden haben, die ja da zeitgleich in die Liga kamen oder beziehungsweise auch zu den Seahawks kamen. Also da hat Campbell auch schon einen Grundstein gelegt mit dem Wilson-Trade und alles, was danach im Draft so gelaufen ist. Charles Cross ist ja auch ein Pick von ihm gewesen. Also da dürfen wir nicht zu viel das Kind mit dem Bade ausschütten, finde ich.
Ja. Nein, ist richtig. Das war, es überkam mich. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal ein bisschen aufs Spiel, oder? Oder habt ihr vorher noch ein paar irgendwas, also, was nicht mit dem Spiel zu tun hat?
Eine Sache würde ich noch sagen, ja. Vor dem Spiel sehe ich Malcolm Butler, dieses Intro für die Patriots gemacht hat. Und ich dachte mir so, ja, schau's dir an, wie die Patriots dieses Mal zerstört.
Ja, ich wusste, ich habe nur gesehen.
Es ist mir so egal jetzt, wenn ich diese Interception sehen werde. Jetzt ist es mir scheißegal.
Das ist schon, aber ich dachte in dem Moment schon so, ja, natürlich, ihr kleinen Pisser, müsst ihr den Hund da noch ausgraben. Ich weiß gar nicht, was der aktuell macht. Also wahrscheinlich, keine Ahnung, Bürgergeld. Aber ja, jetzt haben wir...
Gott sei Dank hat er sich diesen Beatdown angeschaut.
Was seid ihr denn wirklich hässlich, ey?
Ja, doch. Dass sie den Halunken da noch ausgraben mussten, extra. Wenn die Patriots gegen irgendwen anders gespielt hätten, hätten sie den nie angerufen, glaube ich. Das ist extra drüber, weil sie gegen uns gespielt haben, bin ich mir ganz sicher. Aber ja.
Weil jemand drüber hinwegschaut.
Ja, komm, du bist ja auch hier der Erwachsene von uns.
Das ist doch stimmt wohl. Also, wenn ich das jetzt so ranken würde mit dem die Playoffs, dann war doch nicht so, also. Es fing dann ja an mit diesem Shahid-Return-Touchdown. Das war für mich halt so ein übel krasser Moment. Ja. Weil dann diese Anspannung, die ich vor dem Playoff-Spielen hatte, auch schon dadurch so ein bisschen abgefallen ist, dass man da irgendwie so ein Zeichen gesetzt hatte. Und dann eben dieses Rams-Spiel und das würde ich also ganz klar auf die 1 setzen, glaube ich. Und 1b ist da alles, was gestern irgendwie passiert ist. Ne? Also,
ja.
Wenn es dann. Ich weiß nicht, wie viel wir sportlich gehen, aber es gab ja so ein paar Szenen. Also der Spielverlauf hat ja nicht so viel hergegeben. Das muss man halt auch sagen. Aber das sind ja ein paar Schlüsselszenen, auf die wir gleich kommen. Da habe ich dann auch nochmal so eine richtige, emotionale Ausbruch bekommen. Und
Irgendwie erinnert es auch an den 2013er Super Bowl Run, wo man auch da im NFC Championship Game mit The Tip quasi dieses eine enge Spiel hatte und dann im Super Bowl, was dann noch eine klarere Sache natürlich, aber irgendwie ein bisschen ähnlich, würde ich sagen.
Ja, kann man sehen, die Parallele, das stimmt. Ich würde sagen, bevor wir jetzt irgendwie auf jede Positionsgruppe schauen, können wir ja so ein bisschen allgemein zum Spiel einmal reingehen. Also gerade die erste Hälfte war ja für Offensivkonnoisseure relativ überschaubar, was man sich da mitnehmen konnte. Also natürlich sehr, sehr defensiv geprägt bei einem Spielstand von 0-6 aus Patriots Sicht. Kann es auch nicht anders sein.
0-9 zur Halbzeit, glaube ich, ne?
Ja. 0-9 schon, echt? Okay. Ja, gut. Ja, nehme ich auch.
Die Frage, machen wir die Diskussion eigentlich auf? War das jetzt ein schlechter Super Bowl, weil es Defense geprägt war? Weil ich fand, da haben wir ja schon mal drüber diskutiert, damals über diesen Rams-Patriots Bowl, wir beide, Max.
Ja.
also ich finde natürlich auch so, also war halt eine krasse Plays dabei, ne? Also,
Den fand ich schrecklich damals, ja, als neutraler Fan. Aber jetzt ist es halt immer schwierig zu sagen, wenn du dann invested bist, weil dein Team mitspielt dann und das Team dann sogar noch gewinnt, dann ist dir, glaube ich, auch scheißegal, wie das passiert.
Auf jeden Fall. Ja. Aber wenn ich jetzt auch so Gonzalez jetzt hier auf der anderen Seite mal, der da auch einige
eingepresst hatte. Ja.
Ja. Nee, das stimmt schon. Aber ja, insgesamt die erste Hälfte auf jeden Fall sehr zähes Stückwerk, kann man, glaube ich, sagen. Also beide Offensiven haben sich sehr, sehr schwer getan, da überhaupt mal ein bisschen konstant zu produzieren. Die Hauptakteure waren eigentlich ja auf beiden Seiten die Panther und Jason Myers, der dreimal zum Field Goal antreten durfte und auch souverän verwandelt hat. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ja, also dadurch, dass es dann eben zu den Field Goals kam, hat man ja zumindest gesehen, okay, die Seahawks konnten den Ball so ein bisschen bewegen, gerade so am Boden. In der ersten Halbzeit war Walker, glaube ich, auch so der Hauptakteur, würde ich sagen, in der Offensive. Aber dann so, ja, je näher man der Endzone kam, desto eher hat es dann so ein bisschen geruckelt. Oftmals haben dann irgendwie auch so bei First Down so ein Play irgendwie entweder ein Tackle for Loss oder eine Incompletion und dann hattest du irgendwie zweiten und lang und das hat das Play irgendwie direkt mit dem First Down schon begraben und dann und danach war dann irgendwie kaum noch was möglich und am Ende war es dann nur das Field Goal. Also ja, auf beiden Seiten offensiv echt ein bisschen schwierig. Wie habt ihr es gesehen? Also woran hat es irgendwie gelegen, dass man da nicht finishen konnte quasi?
Ich glaube, wir reden vielleicht nicht so positiv über die Offense des Seahawks in der ersten Halbzeit, weil es halt nicht den einen Touchdown zumindest gab. Aber ansonsten fand ich die Offense eigentlich nicht so schlecht. Also man hatte ja den ersten Drive, der ging über 51 Yards, ist dann in der Red Zone geendet. Dann hatte man zwei Punts, aber dann hatte man nochmal einen 55-Yard-Drive zum Field Goal. Und noch eben den einen Drive über 34 Yards zum dritten Field Goal vor der Halbzeit. Also man hat den Ball schon einigermaßen gut bewegen können, gerade im Vergleich zu den Patriots, da ging ja wirklich gar nichts. Also die hatten ja 6 Punts in Folge, davon glaube ich auch 5 Free and Outs und dann nur einen Kneel Down zur Halbzeit. Also das war eine defensive Meisterleistung irgendwie. Es hat auch irgendwie die ganze Saison der Seahawks so ein bisschen zusammengefasst, wie es in der ersten Halbzeit gerade gelaufen ist, dass die Seahawks Defense wirklich unfassbares Spiel gemacht hat. Diese Third-Down-Blitzes mit Witherspoon und Iman Worry, die Defensive Tackles droppen in die Zone rein. Also ist, glaube ich, eins der Lieblingsplays von McDonald gewesen gestern. War wunderbar anzusehen. Insgesamt habe ich aber trotzdem die Offense auch ein bisschen positiver gesehen, weil man, wie gesagt, den Ball trotzdem einigermaßen bewegen konnte. Ich meine, Darnold hatte über das ganze Spiel gesehen auch den ein oder anderen Miss, wo man vielleicht kritisieren kann. Auch kurz vor der Halbzeit, wenn er den Ball besser reinlegt, dann hat JSN wahrscheinlich den Touchdown.
Ja, zweimal ja, ne? Also in der ersten Hälfte gab es ja zwei Situationen, genau. bei denen er JSN offen hatte. Der erste, muss man sagen, war natürlich ein bisschen schwierig, weil er da schon sehr stark unter Druck war und irgendwie auf den Backfoot geworfen hat und ja. JSN sich auch sehr spät erst löst. Aber ja, das wären dann auch zwei potenzielle Touchdowns gewesen, die da verfehlt wurden. Ja.
War es der eine auch, war Shahid, glaube ich, auch, ne?
Ja.
Downfield.
Oder ja, genau.
Ja, eher Jordan da reingesprungen kam.
Kann auch sein, dass es in der zweiten war dann, aber ich muss doch sagen, ich habe auch ein Stat gelesen, es war krass, was jetzt auch nochmal die Dice und der Defense unterstreicht. Nach den ersten drei Vierteln hatten die Patriots eine Expected Points pro Play in der Offense von minus 0,62. Das ist die 10 schlechteste Leistung einer Offense über die gesamte Saison gesehen. Gewesen. Und das im Super Bowl. Und das es war auch in der Regular Season eine der besten Offensiven halt gewesen, die ich glaube, die zweitbeste Scoring Offense war dann auch noch Expected Points. Das ist richtig gute Offense, ich glaube Top 5. Das war wirklich eine Meisterleistung von dem Personal und auch von McDonald. Ja.
Ja, ich meine, da muss man, glaube ich, ein bisschen zumindest leicht relativieren sagen, dass die Patriots Offense die ganzen Playoffs schon echt ein bisschen. Also, was heißt ein bisschen deutlich hinter der Leistung zurückgeblieben ist, die sie in der Regular Season gezeigt haben. Also da war so diese, ich sag mal, der Vorwurf des leichten Schedules in der Regular Season nicht ganz unberechtigt. Aber ja, also ich will auf gar keinen Fall die Leistung der Defense irgendwie schmälern. Das war ganz, ganz stark. Aber ja, wir waren ja noch kurz bei der Offense, die ja eben, wie du gesagt hast, schon ab und zu dann ganz gute Drives produzieren konnte, aber am Ende konnten sie dann eben nicht so wirklich finishen. Das hat dann am Ende nicht ganz gereicht und darum eben nur diese drei Field Goals, ja.
Ja, zur Halbzeit muss ich sagen, war ich mit diesen drei Field Goals eigentlich relativ, ja, selbstbewusst, dass das irgendwie nach Hause gebracht wird. Jetzt nicht sicher, aber wie Henry sagte, die Seahawks Offense hat den Ball einigermaßen bewegt, hat in der Red Zone häufiger es nicht dann hinbekommen, auf engem Raum Lösungen zu finden gegen die ja, gute Patriots Defense. Aber wie es dann ja auch am Ende gekommen ist, ein Touchdown war ja dann eigentlich das, was dieses Spiel entschieden sollte. Und das, so kam es dann ja später auch, weil man defensiv einfach so überragend war. Also von daher war ich jetzt, ich glaube, Darmstadt hat auch schon bessere Spiele gemacht. Das ist natürlich jetzt uns auch völlig egal, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Aber der hat halt so ein paar, ja, so leichte Ungenauigkeiten drin, war natürlich auch konstant unter Druck. Hat aber, finde ich, extrem gut reagiert gegen den Druck. Also das ist auch viel, viel besser als beispielsweise letztes Jahr dann in Playoffs als Viking damals noch oder auch in der ersten Saisonhälfte bei den Seahawks. Also als hätte er auch so eine Art Software-Update drauf bekommen. Also es ist sehr, sehr viel besser gewesen, was der gegen Druck gemacht hat. Und wenn er da jetzt noch Deep Shots setzt, auch in der zweiten Halbzeit, dann reden wir hier über ein sehr, sehr gutes Spiel dann auch wieder. Ne?
Ja, das war, glaube ich, auch das, was man gebraucht hat von Darnold. Also, dass er einfach gegen den Druck hat er wirklich sehr, sehr gut reagiert, auch immer wieder den Druck ausgewichen, aber trotzdem die Würfe gemacht. Hatte einmal dann eben bei diesem Touchdown, den ich vorhin, vielleicht ein Touchdown geworden wäre, kurz vor der Halbzeit, da hat er mal Glück gehabt. Da er dann Pech hat, hat er da eine Interception, Gonzalez. Aber ansonsten hat das wirklich sehr, sehr gut gepasst. Das ist auch richtig witzig, dass die Seahawks die zweitmeisten Turnovers in der Offense produziert haben während der Regular Season. Jetzt in der Postseason keinen einzigen haben, was noch nie einen Super Bowl Champion geschafft hat. Und zu Sam Darnold nochmal. Es war kein perfektes Spiel, keineswegs, aber er hatte eben Sacks vor allem und Turnover vermieden.
Ja.
Und das hat Drake May nicht gemacht. Das war der große Unterschied in dem Spiel. Und ich muss sagen, ich war ja auch vor den Playoffs sehr angespannt bezüglich der Turnover-Problematik von Sam Darnold. Und irgendwie habe ich jetzt gerade das Gefühl, wenn die nächste Saison anfangen würde, dass ich irgendwie ein bisschen beruhigter bin, was das angeht und nicht mehr so diese PTSD habe, dass Darnold das Spiel wegwerfen könnte, weil er irgendwie jetzt über 3 Spiele lang das gezeigt hat, dass er das auf der Biggest Stage quasi eben kann.
Ja.
Die Seahawks auch im Championship Game eigentlich getragen hat. Er ist der Grund, warum wir im Super Bowl stehen eigentlich. Hat da schon diese Leistung, die wir da wirklich einmal gebraucht haben, abgeliefert. Und ja, ich bin irgendwie, habe jetzt irgendwie ein besseres Gefühl, auch mittel- und langfristig, was diese wichtigen Spiele angeht mit Sam Darnold auf Quarterback.
Manchmal ist das ja vielleicht auch für Spieler so, dass sie genau solche Momente brauchen. Also ich meine, Darnolds Reise ist ja jetzt auch sehr ausführlich beleuchtet worden. Aber vielleicht, also war er dann schon bei den Vikings ja ein sehr viel besserer Quarterback, als das dann zu Zeiten seiner NFL-Karriere war. Aber vielleicht braucht er auch einfach mal, also ich würde so sagen, vielleicht das so eine Art Schlüssel im Moment könnte ja auch schon sein, dieses Spiel gegen die Rams in Overtime in der Regular Season, wo es auch im Endeffekt auf ihn ankam und er dann, weiß ich auch vor allem bei der Two-Point dann ruhig geblieben ist. Ich meine, da hat er auch mal eine sehr kleine Pocket gehabt, den Ball angebracht hat und dann wusste, okay, ich kann das vielleicht, ne? Also ist ein bisschen Selbstzweifel, die man da ja relativ schnell als Spieler, glaube ich, dann aufbaut. Von daher, ich fand nur gestern auch, Schneider hat nochmal über ihn gesprochen in so einem Interview. Er hat auch gesagt, also er war immer sehr selbstbewusst, dass es mit Darnold klappt. Und er findet halt, und er hat so die NFL Europe genannt, was ich sehr cool fand. Er meinte, dass man den Quarterbacks einfach keine Zeit mehr gibt zu entwickeln und dass man das vielleicht auch auf der Quarterback-Position einfach braucht. Und das gibt mir natürlich auch so als kleiner Jalen Miller-Believer auch nochmal so ein bisschen auf, wenn sondern wollte so, ja, lass ihn mal ein paar Jahre sitzen und wer weiß, vielleicht haben wir so eine Packers-Situation, dass wir danach den nächsten Starter schon in der Hinterhand haben.
Naja.
Das ist natürlich jetzt Wunschdenken.
Ja. Also es ist halt, ich glaube, dadurch, dass es eben Quarterbacks gibt, die das nicht brauchen und die direkt in der Rookie-Saison oder spätestens dann im zweiten Jahr irgendwie auf MVP-Level spielen, ist man dann so ein bisschen verwöhnt und projiziert das dann auf alle. Aber klar, das bei manchen dauert es eben ein bisschen länger. Spannend wird natürlich, wie viel Einfluss Kubiak dann tatsächlich auf diese Leistung hatte, durch sein Scheme, vielleicht auch durch die persönliche Beziehung mit Darnold, ob er da vielleicht auch ihm da so ein bisschen helfen konnte, weil Kubiak hat er ja gestern nochmal offiziell gemacht, wird ja der neue Headcoach der Raiders, das heißt auf der Position, auf der OC-Position müssen sich die Seahawks auf jeden Fall in der Offseason umschauen. Das wird nochmal ganz spannend, wie das dann aussieht, wie man da verpflichten kann, was der vielleicht an neuen Ideen mitbringt, ob das mit Darnold genauso gut funktioniert. Also das ist zumindest so eine kleine Unsicherheit, die mich noch ein bisschen davon abhält, da so positiv zu sein wie du, Henry, was die nächste Saison angeht. Da muss man sicherlich mal schauen, wie das funktioniert. Ja. Aber an sich total. Also Darnold hat eigentlich alles gezeigt. Er hat gezeigt, dass er ein Spiel tragen kann, wie gegen die Rams. Er hat gezeigt, dass er die Turnover, dass er zurückhalten kann jetzt in den Playoffs insgesamt, dass er ein Spiel managen kann. Und gerade wenn die Defense auf dem Level weiter performt, auch wenn es natürlich schwierig ist, eine Defense von Saison zu Saison auf so einem Level zu halten, aber gerade wenn du so einen Headcoach hast, ist glaube ich, die Chance schon mal ein gutes Stück größer. Und wenn man das schafft, defensiv diese Leistung beizubehalten und Darnold auf dem Level spielt, wie er es jetzt in den Playoffs gespielt hat, dann ja, denke ich mal, ist die Zukunft da ganz, oder sind die Seahawks da für die Zukunft, für die nächsten Saisons ebenfalls ganz gut aufgestellt, definitiv. Ja. Dann schauen wir so ein bisschen auf die anderen Positionsgruppen und ja, bei Running Back war es natürlich gerade für mich eine absolute Genugtuung. Das Super Bowl MVP Ken Walker, der Dritte. Ja, ne, also es war ja wirklich blasphemische Äußerungen, die auch in diesem Podcast getätigt wurden, ne, dass der Mann, dass der keine Vision hat, dass Charbonnet der bessere Back ist, ja, und jetzt, also ohne Charbonnet spielt Walker hier wie Beast Mode in besten Zeiten, das ist absolut keine Übertreibung und ja, ich bin sehr gespannt, für wie viel Geld man ihn dann am Ende verlängern wird, aber ich glaube seine Playoff-Leistung hat da mal so ein paar Millionchen pro Jahr draufgepackt und so ein Super Bowl MVP wird sich in der Vita auch ganz gut machen. Also ich meine, ich bin ja durchaus während der Regular Season auch zumindest teilweise in den Chor mit eingestiegen und selbst mir ist dann irgendwann aufgefallen, so ja, Vision hier und da ausbaufähig. Aber das war ja jetzt wirklich, also gegen die Patriots genial. In den Spielen davor fand ich es auch schon besser. Also ja, Ken Walker mit einer Vision, wie willst du den draufhalten? Also
das wäre wirklich nicht einfach drauf geeinigt, dass wir Fett auf einmal nicht mehr trinken.
Der Espresso hittet. Ja, nein, also ich gönn's ihm mega. Ich finde es ein mega sympathischer Typ. Und ich bin ja auch schon etwas länger überzeugt von ihm, aber ja, wenn du jetzt hier Wasser in den Wein kippen möchtest, Tobi, dann gerne.
Nee, ungern. Nö. Spieler können sich auch entwickeln. Also das muss ja gerade wir zugute halten, der ja sich da jährlich mit diesen Nachwuchsspielern, die ja irgendwann mal was werden sollen, beschäftigt, dass ich ja weiß, dass so eine Entwicklung immer möglich ist und auch nicht linear ist. Und wir sehen es auch bei Darnold. Und Walker hat sich auch verbessert. Der ist, ich finde, das auch vielleicht zur ersten Saisonhälfte, die Kritikpunkte, die wir alle hervorgebracht haben, die waren auch berechtigt. Genauso ist es auch berechtigt, dass man jetzt ihm ja überschwänglich lobt dafür, wie er gespielt hat. Weil er vor allem gestern, das war ja wirklich so, ja, Le'Veon Bell-mäßig eigentlich, wie lange der teilweise hinter der Line gewartet hat, vielleicht auch, weil er der Line jetzt vertraut hat, weil er gesehen hat, dass es auch in den letzten Wochen zum Beispiel sehr gut gelaufen ist im Run-Blocking. Und der einfach so lange auf dieses Gap gewartet hat, er wusste, irgendwann kommt. Und was extrem war, ist, dass er so tief schon im Gap war und dann gemerkt hat, jetzt geht das Gap zu, ich gehe nach außen. Und das ist sowieso eine der Qualitäten von Walker, die er schon immer hatte. Dass er mit diesen Jump-Cuts und alles da immer schon sehr explosiv war. Und ja, dementsprechend auch gestern ja, einiges an Raumgewinn erzielen konnte und auch völlig zu Recht den MVP bekommen hat. Man hat ihn auch, also ich hätte ihn auch Derek Hall gegönnt, weil er vielleicht nicht der Spieler ist, der immer so im Fokus ist. Er hat, finde ich, eine sehr gute Saison gespielt und war gestern ja all over the place, aber der Super Bowl MVP für Walker ist auf jeden Fall berechtigt und ja, in diesen Wahlen sind ja auch immer so die Offensiven, glaube ich, immer so leicht bevorzugt. Von daher auch völlig in Ordnung. Ich fand ihn auch super sympathisch, wie er da, also er war ja bei der Trophäenübergabe oben mit auf dem Podium und ich glaube, das ist auch der Ort, wo er am wenigsten sein wollte zu dem Zeitpunkt, weil er da nicht so gerne, glaube ich, sprechen wollte vor den Leuten und später auch noch im Interview auch sehr ja, sehr zurückhaltend war, also wirklich sehr sympathische Erscheinung irgendwie. Und was ich halt krass fand, ist, dass sein Vater ja wohl nie Spiele guckt, er ist so oft im Viertel. Aber der geht nicht ins Stadion, weil er halt Menschenmengen nicht mag, was ja irgendwie auch dazu passt, wie Walker mit solchen Situationen dann umgeht, vor versammelter Mannschaft. Aber er war dann gestern da und hat dann das Spiel seines Sohnes gesehen in dem Ausmaß. Also das kann man sich ja auch kaum besser malen.
Ja, und was auch statistisch ist nochmal untermalt, warum es auch zu Recht wahrscheinlich, ich meine, da kann man drüber streiten, ob nicht einer aus der Defense verdient hätte, den Spuden oder eben Derek Hall, aber was nochmal unterstreicht, ist, er hatte laut Next Gen Stats einen Saisonhöchstwert an Rushing Yards Over Expected mit 42 Rushing Yards Over Expected, was krass ist. Er hatte insgesamt 27 Carries, also pro Carry hat er über 1,5 Yards Over Expected pro Lauf. Hat 9 Missed Tackles forciert für 79 extra Yards. Und ja, was auch irgendwie cool ist, ist, die Patriots hatten eigentlich vor diesem Spiel nicht mehr als 35 Yards via Missed Tackles erlaubt, aber Walker hat es eben geschafft. Gerade auch, habe ich das Gefühl gehabt, zumindest immer in einem Moment, wo die Seahawks auch im Passing Game so ein bisschen im Stocken war oder die Offense generell so ein bisschen in Stocken gekommen ist, weil gerade so ja, über den Lauf des Spiels hatten die Patriots immer mal wieder ganz guten Zugriff, würde ich sagen, immer mal wieder in den entscheidenden Momenten zugemacht. In der Defense hat er dann immer mal wieder diese Nadelstiche gesetzt, hatte zwei Rushes über 25 Yards, hat mit den Big Plays auch irgendwie ja den Weg bereitet, dass wir auch ständig immer vorne waren und so auf der Siegerstraße eben schon von Beginn an waren. Ja, deswegen völlig verdienter MVP-Titel. Es freut mich wirklich sehr für Kenneth Walker.
Ja, und er hätte fast ja noch den Touchdown gehabt. Der wurde dann ja wegen des Holdings von Sandell zurückgepfiffen. Aber ja, wenn das Holding nicht passiert wäre, kann es gut sein, dass er da auch direkt getackelt worden wäre. Von daher kann man Sandell da jetzt keinen großen Vorwurf machen. Aber ja,
ich glaube, wir spielen ja ganz gerne hier Charbonneau gegen Walker aus. Und ich glaube, was man so aus Interviews auch mitbekommen hat, ist, dass die das halt überhaupt gar nicht machen. Walker hat gesagt, ich habe meinen Kollegen da down gehen sehen und habe dann und spiele für ihn. Und weil ich habe ja schon beim Rams-Spiel gesagt, wo er da diesen abartigen Juke gegen den Rams-Defender hatte, dass Walker heute für eine Statue spielt, weil er gegen die Rams so abgeliefert hat schon. Und ja, gestern hat er da nochmal irgendwie dran angeknüpft, dass er ja wirklich, also unfassbare Playoffs gespielt hat im Endeffekt.
Ja, nein, also die beiden, das glaube ich auch, das ist zwischen denen keine große Konkurrenz
Team,
oder
das
so.
Das ganze Team, das wollte ich ja eh auch hören.
Also das ist sicherlich zum einen so ein bisschen immer wieder so von Fantasy-Spielern so hochgekocht, dass die sich aufregen, dass Walker da zu wenig Carries bekommt, gerade in der Red Zone. Und ich glaube auch bei Seahawks-Fans, die einfach Walker entweder mögen oder einfach mit seinem Spielstil mehr anfangen können, so wie ich, ne, der dann irgendwie sagt, so ja, der ist einfach athletischer und schneller und der kann auch mal mit einem Breakaway-Run da das Ding, den Touchdown, einen langen Touchdown holen. So, das ist halt nicht Charbonnets Spiel. Im tiefsten meines Herzens weiß ich auch, dass die als One-Two-Punch gut funktionieren und dass das schon in Ordnung ist, dass die sich mal abwechseln. Aber ja, ich finde es schon auch ganz schön, jetzt einmal gesehen zu haben, dass Walker das durchaus auch hinbekommt, wenn er doch mal mehr Snaps sieht als 15 im Spiel.
Ja, aber wir müssen halt wirklich mal sagen, also das ist ja so, da schweifen wir jetzt ein bisschen ab von dem Positionstalk hier, aber das ganze Team einfach so, wie die übereinander sprechen, wie Offense, Defense und auch Special Teams irgendwie miteinander agieren. Also gestern nach einem guten Punt von Dixon kam Leonard Williams zu ihm, hat ihm gratuliert, also gegen Spielende. Wenn er dann auch bei JSN hörst, das wird ja gleich super passen in die Wide Receiver. Der hätte auch jetzt nicht so das tollste Spiel gehabt, aber dem war halt auch sowas von egal, wer da irgendwelche Bälle fängt, und er ist der Offensive Player des Jahres gewesen und er sagte einfach nur so, ja, unsere Defense ist so toll und die schieben quasi das Lob immer nur zur anderen Seite, genauso wie andersrum. Auch da weiß ich, Ernest Jones hat ja auch schon in vergangenen Wochen immer sehr gut über Darnold gesprochen, und ich finde, das ist jetzt vielleicht auch so, ich weiß nicht, ob es ein Hot Take ist, aber ich kann mit diesem Team so von der Zusammensetzung viel mehr anfangen als mit dem Team, was den ersten Titel geholt hat, weil das war immer so ein, das war natürlich, also die Liedlaufboom, die war laut, ist einer der absoluten historischen Defenses gewesen, mit einem Russell Wilson, der auch dann seine sehr, sehr gute Karriere bei den Seahawks hatte, um ihn jetzt nicht zu klein zu reden und zu wollen. Aber ich kann mit dieser Art von Team, McDonald's ist jetzt aufgebaut, viel mehr anfangen, weil, keine Ahnung, wie gesagt, die sprechen alle nur gut übereinander, die sagen alle, boah, schade, dass die Saison vorbei ist, weil diese Gruppe, die wir so hatten, die war so special in dem ganzen Jahr. Und ja, das macht mir einfach irgendwie viel mehr Spaß, dann diese Gesamtmannschaft zu sehen, als die einzelnen Teile, die dann damals überragend waren. Also ich kann mit diesem Team nur mehr anfangen und ich hoffe, dass man den Kern so zusammenhält, damit man das, ja, wer weiß, ob man es wiederholen kann, aber dass man zumindest mal gute Chancen hat, dass man vielleicht auch in den nächsten Jahren oder zumindest mal nächstes Jahr nochmal angreifen kann.
Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist, glaube ich, schwierig zu vergleichen. Ich meine, so vom Vibe her war die Legion of Boom halt einfach, ich glaube, die kannst du halt mit keinem vergleichen. So. Und klar, da hast du dann irgendwann hinter den Kulissen da mitbekommen, dass es da ein bisschen gekracht hat, also zwischen Offense und Defense. Das hast du jetzt halt so gar nicht, das stimmt. Dafür fehlt jetzt vielleicht so ein bisschen diese, weiß ich nicht, so ein bisschen diese Cockiness irgendwie. ja, ist glaube ich
auch nicht mal sagen, würde ich ja nicht mal sagen, weil wenn du jetzt siehst, wie so ein Witherspoon und so und Evan Bobby, wie die sich auf dem Feld verhalten, ist schon ganz schön cocky.
Ja, also das beschränkt sich dann auch
aufs irgendwie, ne?
Ja, das beschränkt sich dann aufs Sportliche wirklich so, ne? Und ich meine, wenn du so einen Sherman hattest oder so, der oder Beast Mode damals, das war halt irgendwie immer nochmal so ein bisschen bisschen was anderes. Aber gut, wir wollen jetzt nicht zu sehr abschweifen. Ich muss auch noch sagen, weil du gesagt hattest, es ist schade, einige hatten gesagt, schade, dass die Saison vorbei ist. Hatte ich auch gelesen, dass McDonald das gesagt hatte und dann eine so meinte so, Bro, jetzt geh doch endlich mal zu deinem Kind. Wie gesagt, hatte, so, ja, ich habe auch gerade irgendwie immer nur eine Dreiviertelstunde in der Woche Zeit für meinen Sohn. Und dann alle so, ey, Bro, das ist kein Flex. Und jetzt sagt er so, ja, ich wünschte, die Saison wäre noch länger. Ich so, Alter, einmal ein Vater, ey.
Das sind die Leute, die aber echt so lange im Büro bleiben, weil sie nicht nach Hause wollen.
Ja, genau. Das ist
mein Schatz, ich habe zu tun, ja, sorry.
Das ist meine Familie. Ja. Nein, aber ich würde sagen, wir schauen jetzt noch mal ein bisschen detaillierter auf die Receiver. Du hattest ja JSN schon angesprochen. Insgesamt, glaube ich, ein etwas ruhigerer Tag. Waren ja auch nicht so viele Targets schon, aber nicht so viele Catches zu verteilen. Darnold hatte auch nur eine Completion Percentage von 50%, also 19 von 38 Bällen angebracht. JSN hat 4 gefangen, Kapp hat 6 gefangen, Shahid 2, also das hielt sich schon sehr in Grenzen. Gerade Kapp, finde ich, ist nochmal als Anschlussstation herausgestochen bei kritischen Third Downs häufig. Da hat er dann aber auch nicht alles gefangen, was so in seine Richtung ging. Also ja, war jetzt nicht unbedingt das Spiel der Receiver, kann man glaube ich sagen. Viele Dump-Offs gingen dann auch Richtung Running Backs oder auch dann Richtung Barner. Aber hätten ja durchaus ein paar Big Plays dabei sein können, wir hatten es angesprochen, ne? Also zweimal JSN, einmal Shahid, wäre ja durchaus möglich gewesen. Aber ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwie eine besondere Meinung zur Receiver-Leistung? Man will ja jetzt auch irgendwie auch nicht da so überkritisch rangehen. Im Endeffekt hat das Team ja als solches eine gute Leistung gebracht. Aber gerade so in der ersten Hälfte, finde ich, hatten die Receiver schon echt Schwierigkeiten, sich irgendwie freizulaufen und die Räume zu finden. Also die Patriots haben schon wirklich auf allen Routen extrem stark gesessen.
Ich meine, die haben ja auch eine gute Cornerback-Gruppe, die Patriots, muss man sagen, angeführt eben von Gonzalez. Ja. Das muss aber trotzdem sagen, ich weiß nicht, ob die Vibes so uns so ein bisschen da einen falschen Eindruck geben, weil es gab halt schon einige Snaps, also Shahid da einmal, dann Cooper Kupp, JSN. Wenn Darnold den einfach besser trifft, die Seahawks Receiver haben da die Cornerbacks schon das eine oder andere Mal klar geschlagen. Ich erinnere mich auch nochmal an ein Third Down in der Red Zone der Patriots, wo Kupp eigentlich komplett frei ist. Darnold kriegt aber direkt Pressure ins Gesicht und verfehlt den Ball einfach. Und da muss man eigentlich sagen, dass die Receiver da eigentlich häufig genug zumindest da die Defensive Backs der Patriots geschlagen hatten. Deswegen sehe ich es eigentlich nicht ganz so kritisch, weil, wie gesagt, das Ballplacing nicht immer optimal war gestern.
Ja, nee, das stimmt. Also in Einzelsituationen auf jeden Fall. Aber ich hatte, soweit ich mich erinnere, auch hier und da mal Situationen gesehen, in denen Darnold da wirklich irgendwie gar keine Chance hatte oder kaum eine Chance hatte, dann auch ins sehr, sehr enge Fenster den Ball noch irgendwie gefeuert hat und die Corner der Patriots dann den Ball auch abwehren konnten. Also war zumindest dann ein schwieriges Matchup. Und gerade als JSN dann zwischendurch auch raus war, also der war ja, hatte ja dann eine Verletzung, habe ich mir das Receiving Corps angeguckt und dachte mir so, Shahid, Bobo und Derrick Young ist jetzt irgendwie nicht das, was ich an Anspielstationen im Super Bowl im Jahre 2026 sehen will. Also das ist schon nochmal, wir greifen jetzt ein bisschen vor, aber schon nochmal eine Baustelle personell, würde ich sagen, was man da angehen muss im Draft oder in der Free Agency. Aber ja, das nur schon mal als Vorausschau auf ein paar Folgen in einigen Wochen und Monaten.
Ich bin mal gespannt, also ist jetzt, wie gesagt, ich will auch nicht so überkritisch werden, aber die Connection, vor allem Downfield mit Shahid und Darnold, ist auch ausbaufähig, ne? Also
ja,
als Darnold da die offenen Shots hatte, da dachte ich eigentlich so, ja, ein gewisser Herr Wilson hätte da, glaube ich, Kapital geschlagen raus und ich glaube, die beiden sind nicht so auf einer, also fallen ja auch nicht auf einer Wellenlänge oder, ja, keine Ahnung, ob Darnold da gestern einfach, der hat ja irgendwie auch generell vom Placement einen schlechteren Tag. zum Beispiel auch bei der Szene gegen JSN gegen Gonzalez an der Endzone, da, wenn Darnold den ein bisschen mehr in Lauf legt, dann hat JSN da einen einfachen Touchdown.
Ja.
Der hatte eh nicht so einen guten Tag, aber vor allem die Downfield-Shots mit Shahid, also dann Cup ist, ja, also man merkt, merkt schon, dass die Cornerbacks, selbst wenn er sie verliert, relativ schnell auch wieder aufholen. Sehr gute.
Ja.
Der mag ja für die ganze Unit sehr wichtig sein, mit allem, was er so ausstrahlt und an Erfahrung weitergibt. Aber
Blocking auch, ne? Also das ist schon was, was man nicht vernachlässigen darf. Aber so ja, als Route Runner und als reiner Receiver, als Ballempfänger, sage ich mal, war das schon deutlich, dass die Prime jetzt ein, zwei Jährchen zurückliegt. Ja.
Also im Idealfall ist Kappa dieses Jahr nicht ein potenzieller Wide Receiver 2, wenn er bleibt.
Ja.
Sondern irgendwie dann die 3 oder eine sehr erfahrene 4, die dann in bestimmten Situationen oder dann irgendwie wirklich nur noch in den Slot reinkommt oder sowas, ne? Also ich meine, gut, der spielt schon sehr viel Slot, aber ihr versteht, worauf ich hinaus möchte, so als Possession Receiver und wenn es darauf ankommt. Und ich muss ja wirklich auch sehr schmunzeln, weil du gerade so meintest, dass der Ricky Young da mehr auf dem Feld stand. Da war auch sehr gestaut auf einmal. Da dachte ich so, ach ja.
Ja, ich wusste auch erst gar nicht so 83, was, Ricardo Lockett wieder da oder was ist jetzt los? Aber ja, der Ricky Young, ich vergaß, ja.
Ja, das wird nicht so.
Riley Mills, so random gestern.
Ja, aus dem Nichts, ja. Grad,
ja, gleich noch drauf.
Ja, genau. Torrey Horton haben wir natürlich noch, der ist ja jetzt leider auch schon etwas längere Zeit verletzt, den darf man natürlich nicht vergessen und Elijah Arroyo, und damit können wir auch so ein bisschen zu den Titans übergehen, würde ich sagen, war ja jetzt auch eine Zeit lang verletzt, hat jetzt zwar gespielt, aber ja, würde ich auch sagen, eine eher etwas enttäuschende Rookie-Saison, kommen wir sicherlich in dem Saisonrückblick nochmal drauf, wenn wir uns die Positionsgruppen einzeln nochmal genauer anschauen, aber ja, da ist AJ Barner schon mit weitem Abstand da der Thailand 1. Und ja, Tobi, du hast es gecallt. Barner mit dem Touchdown. Der einzige offensive Touchdown, der gefallen ist für die Seahawks. Also AJ Barner, 4 von 4 für 54 Yards. Ich finde, am Anfang hat man gemerkt, dass die Patriots auch da echt drauf achten, dass Darnold da keine einfache Anspielstation mit Barner bekommt, also häufiger mal versucht, ihn so ein bisschen freizuschieben, glaube ich, so in der Flat, und da ging ja noch oft Darnolds erste Read hin, aber da waren die Patriots echt gut dabei, die Defense den herauszunehmen, aber ja, gerade später dann, finde ich, hat man schon gesehen, dass er da mit seinem Körperbau auch einfach Vorteil hat gegen Cornerbacks und eben dann auch nochmal einen Tacken flinker ist als ein Linebacker, also ja, der hat sich schon ganz gut gemacht diese Saison.
Ich muss mal sagen, das war für mich der Moment, wo ich dachte, Männer, wir werden.
Ja, das war
der Touchdown. Ja. Das war für mich so der Moment, wo ich dachte, okay, eigentlich kann jetzt nichts mehr passieren. So, muss auch sagen, ich glaube, wenn das nicht der Super Bowl gewesen wäre, ich wäre viel beruhigter in dieses dritte und vierte Viertel reingegangen, weil man ist halt einfach da so emotional drin, so in dem Spiel dann, und hat dann halt irgendwie Angst, dass dann doch noch was schief gehen kann, vor allem nach diesem schnellen Touchdown von Hollins, aber als der Touchdown irgendwie dann eingeschlagen ist, schöne Scientist-Play-Action-Play, passt für mich so, ja, wir werden es.
Ja.
Aber das ist einer dieser Momente, wo ich meinte, da bin ich nochmal ganz schön aus dem Hocker gegangen. Also, ich habe ja schon gesagt, dass ich es, ich habe es ja gecallt, ich habe es gespürt, ich sag nicht wo.
Ich habe es nicht mitgesagt, ja.
Das ist natürlich dann für mich jetzt nochmal, wie gesagt, auch mit der College-Historie nochmal ein bisschen mehr Freude gewesen, dass dann der Spieler, den du dann am College gesehen hast, zu den Seahawks kommt, ist ja schon eine Sache. Dass er dann im Super Bowl einfach ja den eigentlich entscheidenden Touchdown da fängt. Das war für mich natürlich auch nochmal so ein ganz spezieller Moment. Also ich fand aber auch, also die erste Completion von Darnold, das war das engste Fenster, was du irgendwie treffen kannst. Das war auch schon Interception-würdig eigentlich. Mhm. Weil du meintest, dass die ja sehr auf den Routen gesessen haben. Aber auch dann, es müsste irgendwann zweite Hälfte gewesen sein, wo er angespielt wird. Der Verteidiger will tacklen, er dreht sich mit dem Spin-Move noch raus und dann später macht er auch noch einen First Down, wo er da nach vorne getackelt wird vom Gegner. Da hat er schon seinen Wert für das Team eigentlich unterstrichen. Und wie gesagt, wir haben jetzt nicht die ganzen Blocking-Snaps gesehen. Im Passing Game hat er da auf jeden Fall schon mal, ja, in richtigen Momenten
geliefert und beim Touchdown, der war auch nicht ganz einfach, glaube ich, zu fangen. Da musste er schon mit voller Streckung reingehen. Da hat Donald wieder ein bisschen viel Luft runtergelegt, genauso wie bei dem, ja, was müsste auch gegen die Rams gewesen sein bei dem Touchdown. Ja.
Habe ich auch direkt im Kopf.
Ja, aber er scheint ja der ganzen Körpergröße von Barner zu vertrauen und legt da immer ein bisschen mehr Luft runter. Post-Game gestern war Barner, ich glaube, er stand neben Kubiak, meine ich. Und da hast du nochmal gesehen, was das einfach für eine Erscheinung ist, dieser Typ. Er hatte noch das Pad an, was natürlich für ihn dann speichelhaft war. Aber irgendwie zwei Köpfe größer gefühlt, doppelt so breit. Also, den willst du auch nicht treffen, glaube ich, in der dunklen Gasse. Also schon eine Erscheinung.
Ja, ich finde, das Gesicht sieht so sympathisch aus, das macht das dann auch wieder weg. Ne? Also.
Aber ich muss auch sagen, was für ein Value da in der vierten Runde, da letztes Jahr 121 haben wir den gepickt. Und da ist ein Plus als Blocker und auch im Receiving Game wirklich ein sehr gutes Tight End geworden. Also das war echt ein Value-Pick, muss man sagen, jetzt auch rückblickend, da den in der vierten Runde da zu kriegen.
Und er hat gesagt, er hat die ganzen Playoffs auf seine Chance gewartet, weil der ist ja sehr ruhig gewesen als Receiver. Ja, im richtigen Moment dann da gewesen. Also
ja, braucht er auch nicht. Ne? Ein Barnyard gab es diesmal nicht, war nicht nötig. Ich glaube sowieso insgesamt nicht ein einziger vierter Versuch ausgespielt im ganzen Spiel, soweit ich mich erinnere. Aber
ich will es auch nicht.
Ich glaube, von der eigenen 42 haben die Seahawks, von der Patriots 42 haben die Seahawks gepuntet. Das ist mir nur in Erinnerung geblieben. Ich glaube, zu Arroyo brauchen wir jetzt auch nicht groß was sagen. Wie gesagt, schauen wir sicherlich im Saisonrückblick nochmal ein bisschen detaillierter drauf. Jetzt ja auch ein bisschen verletzungsgeplagt, aber AJ Barner hält hier auf jeden Fall die Tight End Fahne für die Seahawks hoch. Und damit, bevor wir uns Richtung Defense aufmachen, schauen wir natürlich auch nochmal auf die Offensive Line, die, ja, ich denke mal, sowohl im Laufspiel als auch im Passing Game hier durchaus gefordert war. Also der Pass Rush der Patriots, insbesondere der Interior Pass Rush, ist ja durchaus im Laufe der Saison und jetzt auch gerade in den Playoffs nicht zu unterschätzen. Also da haben sie, glaube ich, mit ihrem Tackle-Duo eines, das der Seahawks kaum was nachsteht. Und ich finde, sie haben es einigermaßen gut gehandelt, auch wenn hier und da sicherlich Probleme aufgetreten sind. Und dass am Ende nur ein Sack gegen Darnold stand, war sicherlich auch Darnolds Verdienst, weil er da in der Pocket gut abgesteppt ist. Aber ich finde, das hätte auch deutlich schlimmer, deutlich schlechter ausgehen können, siehe andere Seite, Drake May. Beide hatten interessanterweise die gleiche Time to Throw, habe ich eben gesehen, bei Next-Gen-Stats, also sowohl May als auch Darnold. Und trotzdem kam es bei May irgendwie vor, als wäre der Druck viel, viel schneller da gewesen. Also insgesamt Offensive Line, finde ich, gerade in der ersten Hälfte, Run-Blocking sehr gut funktioniert, Pass-Protection, hier und da Probleme, aber alles in allem sind wir das als Seahawks-Fans schon deutlich schlimmer gewohnt, oder?
Ja, wir hatten auf jeden Fall besseres Tackle-Play als die Patriots in dem Spiel.
Ja. Das ist natürlich. Ja. Das ist jetzt auch keine Kunst, muss ich sagen. Da kommen wir gleich auf der anderen Seite nochmal zu. Aber ich habe sogar zum Teil lobende Worte für Bradford, muss ich sagen. Also zumindest im Run-Blocking. hat er da hin und wieder echt stark die Lanes freigemacht für Walker. Ein, zwei Sachen sind mir da echt in Erinnerung geblieben. In der Pass Protection, ich glaube, beim Sack von Darnold, ich glaube sogar, ne, da hatte ich in die Gruppe auch wieder geschrieben, Bradford, Punkt, Punkt, Punkt. Wirklich natürlich direkt wieder von wem auch sonst da der Druck kam. Aber ja, wie gesagt, es ist schon ein starker Pass Rush und insbesondere von innen. Von daher hätte man da auch mit Schlimmerem rechnen können.
Ja, Christian Barmer ist schon ein sehr, sehr guter Defensive Tackle.
Ja, ich glaube, ne? Ich meine,
generell alle da. Ich fand das generell sehr stark, was die Patriots an der Line hatten.
Ich habe jetzt die
Williams auch.
Wie heißt der dritte Kollege hier? Ich bin gerade nicht so mit Defensive-Spielern immer nicht so firm, weil ich natürlich totales Fantasy-Brain habe. Aber das ist schon eine sehr starke Interior Line.
Ja.
Mal eben ganz schnell gucken hier.
Beste Zeit.
Ja, gut, ich glaube, ich meine sogar Milton Williams, ja. Aber
ich kann mich auch an keinen anderen Interior
wieder der Feld.
Na gut, dann war es doch Milton Williams, ja. Aber ja, Tobi, hast du noch ein Wort zur Line? Hast du es eh nicht gesehen, warst du weniger überzeugt? Wie ist dein Gesamteindruck?
Ja, also bei Bradford machen wir, glaube ich, einen Fehler, dass wir da zu schnell auch immer draufhauen, weil er uns in der Vergangenheit ja oft genug enttäuscht hat. Aber ich muss sagen, also das ist ja auch eine sehr junge Offensive Line, immer noch. Und ich glaube, da haben wir auch schon in den letzten Wochen irgendwann drüber gesprochen, dass da der Kern so zusammenbleibt. Ich wäre jetzt nicht abgeneigt, wenn man da irgendwie nochmal ein bisschen was nachlegt in Zukunft, aber ich glaube, als Seahawks-Fan mit dieser Offensive Line kann man eigentlich nur zufrieden sein. Also wir hatten jetzt schon sehr viel schlechtere Zeiten und vor allem in den Lauffahren, also im Laufspiel war diese Line ja jetzt auch wirklich überragend in den letzten Wochen. Hat er jede Front eigentlich nach vorne geschoben. Und dass man gestern überhaupt laufen konnte gegen Pilz, das war für mich eigentlich so mit einer Knapppunkte. Ich meine, Darnold, dass der unter Druck war, das dachte ich mir schon. Aber dann dachte ich mir so, okay, wir können ja eigentlich ganz gut den Ball laufen. Und dann dachte ich mir, ja, scheiße, es sind ja die Patriots. Aber dass das schon ein großer Verdienst ist, auch dass man das gestern dann darüber kompensieren konnte und dass man es überhaupt hinbekommen hat, den Ball da stetig zu laufen. Da kann man jetzt nicht unzufrieden sein. Um die Offense jetzt vielleicht mal kurz abzuschließen, was ich jetzt gerade bei Twitter gelesen habe, ist, dass wahrscheinlich ist, dass man intern den Offense-Koordinator nachbesetzen würde. Also, dass man intern.
Echt? Wer schreibt das?
Hochgeht. Ich habe da gestern gerade so einen Tweet gesehen. Ich bin da sehr gespannt, wie man das am Ende lösen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man keine externen Interviews macht. Dafür ist es einfach zu wichtig. Schauen wir mal.
Ja, ich habe es auch gerade gesehen von Greg Bell und Sleeper Seahawks hat es auch reported, also berufen sich auf ihn. Ja, okay, da muss ich sagen, kenne ich mich gar nicht aus, was so der Personal angeht dahinter, also irgendwelche Namen oder so. Die müssen wir dann auf jeden Fall nachliefern, wenn es tatsächlich ernst wird, was die Neubesetzung angeht. Gut, ja, so viel zu Offense und dann würde ich sagen, schauen wir auf die Defensive.
Wenn du unseren Podcast unterstützen willst,
zuallererst schauen wir natürlich auf die Defensive Line, die dem Spiel so ein bisschen den Stempel aufgedrückt hat, die immer wieder vor allen Dingen für Druck gesorgt hat, die aber auch den Lauf oder das Laufspiel der Patriots wirklich häufig im Keim erstickt hat. Das ist eigentlich, ich weiß nicht, was man da an Superlativen noch erfinden kann, um das zu beschreiben, aber diese Vielseitigkeit, auch der Druck aus allen Richtungen. Es gab wieder mehrere Spieler mit mindestens 5 Pressures, Lawrence, Nwosu, Hall, Murphy bei den Edge-Rushern, Nwosu ja dann sogar mit dem Score, mit dem Touchdown auch von innen Williams und Murphy mit einer super Partie, Murphy auch wieder 2 Sacks, der zeigt jetzt auch mal in Zahlen, dass er wirklich einer der besten Defensive Tackle dieser Saison ist, auch wenn er, glaube ich, immer noch so ein bisschen unterschätzt wird bei vielen, die jetzt nicht jedes Spiel sehen. Also ja, absolute Sahneleistung, kann man, glaube ich, sagen, oder?
Ja, also das war beeindruckend. Ich muss auch sagen, ich hätte ja zum Beispiel den Super Bowl der Bucks gegen die Chiefs verfolgt. Da stand ja Mahomes ja auch ständig unter Druck. Ich habe mal die Pressure-Zahlen verglichen. Mahomes stand, glaube ich, bei ungefähr über 40% seiner Dropbacks unter Druck. May stand bei 52% seiner Dropbacks unter Druck, inklusive Garbage Time und so weiter. Also wirklich eine krasse Leistung. Auf Next Gen Stats habe ich auch gesehen, dass 4 Edge Rusher der Seahawks, also Lawrence, Nwosu, Hall und Murphy, alle mindestens jeweils 5 Pressures.
Habe ich gerade gesagt, aber gut, ist okay.
Entschuldigung, habe ich wieder nicht zugehört, natürlich. Nee, aber das, wie gesagt, das zeigt nochmal, wie beeindruckend die Defensive Line war. Die hat die komplette Offense der Patriots einfach im Keim erstickt. Ja.
Und dazu kam dann ja noch, weil das ja noch nicht reichte, hin und wieder mal so 1-2 Blitzes, die McDonald da ja eingestreut hat. Also der Pass Rush wirklich mordsgefährlich. Und man weiß gar nicht, wer da irgendwie also man kann eigentlich keinen so wirklich herausnehmen oder hervorheben, weil alle einfach so stark waren. Ich finde, Hall hat sich auch richtig gut entwickelt. Als Edge Rusher hat Murphy da fast ein bisschen in den Schatten gestellt. Ich war ja auch immer großer Murphy-Belieber, aber der wird ja jetzt auch Free Agent. Da muss man sicherlich mal schauen, wie viel Geld man da in die Hand nehmen möchte, weil ich glaube, in dieser Line, in dieser Rotation bist du einfach oft nicht unbedingt entbehrlich, aber wenn's so viele Spieler gibt von einem ja jetzt nicht elitären Niveau, aber einfach sehr guten Niveau, ja, dann stichst du da einfach nicht so schnell heraus. Und so ein Hall ist gerade, was so die Zahlen angeht, glaube ich, mittlerweile auch einfach an Murphy vorbeigezogen. Von daher bin ich mal gespannt, ob der irgendwo ein bisschen Geld mitnehmen kann. Dann wird er es sicherlich tun. Aber ich habe natürlich auch nichts dagegen, wenn sie ihn behalten. Auch das ist natürlich dann Thema für die Offseason. Ja,
und Byron Murphy war ja auch wirklich beeindruckend wieder gestern. Und was ich auch krass finde, ist, dass eigentlich unser bester Defensive Lineman über die ganze Saison gesehen, in Person von Leonard Williams für mich, dass der noch mit der unauffälligste der Defensive Line war. Das ist insane.
Ja, ich fand auch sehr amüsant, wie sich die Patriots so über Murphy geäußert haben teilweise, was man so lesen konnte. Dass er, ja, ist ja, wäre nicht so stark und so weiter. Man hat dann gestern ja auch komplett abgeliefert. Bei den Wurstu dachte ich mir so während des Spiels so, boah, um den ist es aber irgendwie ganz schön ruhig geworden. Weil halt eben dieses Kollektiv dann immer so und vor allem Hawley auch so einen Sprung gemacht hat und so weiter. Ja, und dann kommt das Play, wo Spoon da durchschießt durch die Line, den Ball quasi ihm in die Hände wirft, wenn man so möchte, oder schlägt. Und den Wurstu dann den Touchdown macht im Super Bowl, was natürlich dann irgendwie auch cool war, weil der jetzt auch schon ein paar Jahre hier ist. Finde ich so ein bisschen untergegangen ist, mehr oder weniger. Und dann ja so ein prominentes Play hatte.
Ja. Und ich meine, es waren am Ende 6 Sacks, die Defense insgesamt verbuchen konnte. Und es gab mehrere Situationen, in denen es echt nochmal knapp war, in denen da fast noch weitere hinzugekommen sind. Also auch so ein DeMarcus Lawrence war hier und da immer mal wieder kurz davor. Einmal gab es fast ein Safety auch noch, als Eamon Laurie da frei durchkommt und May den Ball aber noch gut wegbekommt. Also ja, das war wirklich von allen ein Pass Rush, eine absolute Sahneleistung. Und auch gegen den Lauf haben die Patriots also im Laufspiel ja wirklich kaum was hinbekommen. Ne? Also am Anfang haben sie es ja noch versucht, erst mit Stevenson, dann auch irgendwann Henderson noch mal ein bisschen über außen, aber hat ja auch alles irgendwie nicht funktioniert. Ne? Also eine vielköpfige Hydra, die Seahawks da in der Defensive Line haben.
Ja, und diese Blitzes, die da sind ja wohl ein paar Pakete, die McDonald da reingeschickt hat, auch erst Samstag irgendwie nochmal ans Team getragen worden. Also auch irgendwie ganz neue Klamotten. Und Witherspoon, ich habe es, glaube ich, richtig im Kopf, 14 Pass-Rush-Snaps hatte der, davon hatte er 6 gestern in der ganzen Saison.
Ja. Also, er hatte über die ganze Saison, glaube ich, 21.
Ja.
Über die ganze Saison hatte er in den letzten 4 Spielen, glaube ich, gar keinen. Und jetzt halt 6 Stück.
Ja. Und es gab immer dieses Video, das war aus der, da hatten die so ein Scrimmage gegen die Packers. Da hat der Witherspoon auch schon aufgeräumt, als da so eine Rudelbildung war. Und da sieht man auch jetzt gestern wieder, da hat er auch schon keinen Unterschied zwischen den Gewichtsklassen gemacht. Und das hat er auch gestern wieder nicht. Also das ist schon eigentlich verrückt, weil Witherspoon ja schon eigentlich eher einer von der schmächtigen Sorte ist. Aber es ist ihm sowas von egal. Der schießt einfach durch die Line, egal wie groß, schwer, breit die sind. Ja, natürlich, diesen Speed-Vorteil hat er natürlich, aber trotzdem, wenn er einmal einen Line an der Hand dran kriegt, dann hast du eigentlich keine Chance mehr. Aber das ist ihm eigentlich einfach total egal.
Ja, bei dieser Fumble-Ception, oder wie man es auch immer nennen mag, da hat er auch so eine Art Swim-Move gegen den Offensive Liner der Patriots. Ja. Es ist so ein Unicorn, der Typ, weil er einfach auch so krass athletisch ist, was ihn als Blitzer nochmal gefährlicher macht. Es ist eigentlich fast krass, dass wir ihn so wenig als Blitzer über die Saison eingesetzt haben, weil er da einfach so stark ist. Aber er ist halt auch elitär in Coverage und ey, das ist so das Herz und die Seele der Defense, der Typ, wirklich. Ist eigentlich mein Lieblingsspieler, muss ich sagen.
Ja, und dann natürlich noch ein Wort zu Riley Mills, der im Laufe der Saison, ich habe es so eben kurz nachgeguckt, 28 Snaps gespielt hat in der Regular Season. Und jetzt dann da eben im Super Bowl seinen ersten Karriere-Sack einsammeln durfte und in absoluter Aaron Donald-Manier, also schiebt da den Offensive Lineman wirklich in May rein, packt ihn dann am Schlawittchen und zehrt ihn zu Boden. Also das war wirklich bockstark. Ich muss gestehen, ich hatte ihn schon so ein bisschen vergessen, Und wunderte mich, wer dann auf einmal dieser weiße große Typ ist, der da in der Defensive Line spielt. Aber ja, das ist natürlich auch ein hervorragender Moment für den ersten Sack und sich da auf großer Bühne nochmal zu präsentieren. Nimmt man gerne mit.
Bei der Darkside noch ein bisschen White Chocolate mit drunter.
Ja, absolut, ja. Linebacker, wie immer, irgendwie relativ wenig zu sagen, ne, haben ihren Job gemacht. Oftmals blieb das Laufspiel ja schon in der Defensive Line hängen. Das heißt, da mussten sie dann gar nicht mehr ganz so viel machen in Coverage. Beide aber auch wieder sehr solide, sowohl Ernest Jones als auch Drake Thomas. Thomas mit auch einem sehr, sehr starken Tackle kurz hinter der Line. Das hätte durchaus ein etwas längerer Lauf werden können für die Patriots, aber Thomas kam da wirklich angeschossen wie eine Kanonenkugel und wirklich kann man auch wenig kritisieren.
Das ist uns einfach Wahnsinn. Also
ja, das ist auch so ein Typ. Ne? Ich hab ja relativ lange jetzt kein Trikot mehr gehabt. Ne? Und mein letztes Trikot war damals von Russell Wilson. Dann hatte ich ja jetzt eins von Boye Mafe, aber das ist ja noch hier Kindergröße XL. Das passt jetzt auch nicht mehr ganz so gut. Also ich hätte jetzt echt Bock mal auf ein neues Trikot und bin auch am Überlegen und hatte auch kurz Ernest Jones vielleicht sogar, aber der ist vielleicht auch ein bisschen zu nischig. Also 13 finde ich auch nicht so geil als beim Football irgendwie so als Nummer. Sind da so Soft-Faktoren, das spielt dann auch ein bisschen eine Rolle. Also stand jetzt wäre ich, glaube ich, bei Emin Rory, glaube ich, am ehesten.
Jedes Interview, was ich von Jones momentan höre, macht ihn irgendwie noch sympathischer, keine Ahnung. Also war auch gestern dann nach dem Spiel und ich finde einfach cool. Und ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal erwähnt hatten, aber der hat ja auch vor der Saison Cup rekrutiert und meinte, er hat ihm wohl geschrieben, so, ja, wir sind kurz davor, den Sprung zu machen und so, komm hier hin und so, und das ist richtig geil. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, ganz schön selbstbewusst und jetzt hat Cup einfach einen zweiten Ring, weil nicht, weil Jones ja hingelockt hat, aber Jones hat halt echt schon das Gefühl hatte, dass hier entsteht irgendwie was.
Ja,
das ist einfach ein cooler Typ. Aber Emin Rowley finde ich natürlich auch cool, aber es ist natürlich schwierig, von so einem Super Bowl Champion habe ich viele Spieler, die ich mag jetzt erstmal. Aber da gibt es natürlich auch einen, der wahrscheinlich da ein Favorit sein wird.
Ich finde es aber auch geil, dass.
Ja, schon darüber gesprochen.
Für manche Spieler, wo du es gerade ansprichst, freut es mich wirklich sehr. Also so ein Leonard Williams. Einer der besten Defensive Tackles seit Jahren, seit er in der NFL ist, seit 10 Jahren, holt sich jetzt endlich den Ring. Dann zu Spieler wie Quandre Diggs und Shaquille Griffin, die ja so ein bisschen noch den Grundstein mitgelegt haben für dieses Team. Gerade Diggs zum Beispiel, die sind jetzt auch noch mit auf dem Roster. Für die freut es mich auch komplett, dass sie das jetzt geholt haben und dass einfach Darnold als erster Quarterback der 2008er Klasse den Ring holt, bei seinem 5. Team, was auch zum ersten Mal in der Geschichte passiert ist, dass ein Quarterback seinem 5. Team dann den Titel holt, das ist einfach, das wärmt mein Herz.
Ja, ich glaube auch dieses, was John Schneider und McDonald da so ein bisschen vorleben, die haben gesagt, unser Team sind 70 Spieler und nicht nur der 53er Kader, für das den gesamten Practice Squad mit einbeziehen, das klingt dann immer so kitschig alles irgendwie, finde ich.
Ja.
Ich glaube, das ist einfach so in dieser Teamführung gar nicht so unwichtig, dass man sagt, weil wir auch vom Practice Squad teilweise befördert haben, ne? Und die Spieler.
Ja, aber das machen ja auch alle irgendwie, ne? Also ich weiß nicht, wie sehr man sich das dann auf die Fahrt schreiben kann. Ne? Dieses Team ist special, ist so, ja gut, das sagt jeder andere Coach auch. Also, ne, klar, ich weiß, was du meinst. Und gerade nach einem Sieg gibt es den Leuten natürlich recht, aber ich glaube, das sind dann auch immer so Sachen. Ja, gut. Aber.
Ja, gut. Wir müssen
deine Euphorie hier nicht kaputt machen.
Wir reden besser darüber als über die Outfits, die Schneider und McDonald bei der ersten Pressekonferenz getragen haben. Diese weiß ich nicht, Mechaniker-Oberteile. Ja. Und jetzt müssen wir zur Arbeit gehen. Jetzt wird er ja richtig.
Habe ich gerade gar nicht im Kopf tatsächlich. Ich habe nur Schneiders komisches Sakko, das karierte, was er während
des Jahres anhatte. Das sah
auch ein bisschen wild aus. Aber wir schauen natürlich nochmal eben kurz auf die Defensive Backs. Wir haben es ja eben schon so ein bisschen anklingen lassen, insbesondere Witherspoon und Emin Rory auch immer wieder hier als Blitzer aktiv und erfolgreich im Falle von Witherspoon. Insgesamt sah das auch wieder sehr, sehr stabil aus. Ne? Also es war wirklich zum Teil nichts frei. Wenn Mail dann doch mal ein bisschen mehr Zeit hatte, weil der Passrush vielleicht nicht direkt durchkam, war alles gedeckt. Ich erinnere mich noch an einen Play von von Josh Jobe, der da wirklich die Route direkt mitläuft und dann nochmal kurz wartet sogar, weil der Ball von May so spät kommt und völlig humorlos schlägt er den dann einfach so richtig verächtlich auf den Boden, den Ball, der da ankommt. So von mir so, ja, was willst du denn jetzt hier? Ich stehe doch. Das war wirklich sehr, sehr stark. Und dann natürlich auch der kleine Schubser gegen Stefan Dix, den ich sowieso nicht leiden kann. Gab mir auch einen kleinen Punch, den die Schiedsrichter zum Glück nicht gesehen haben, aber ja, fand ich schon gut, hat dann nicht den Falschen getroffen.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
Ja. So, Henry, möchtest du wohl noch verteidigen, der den einzigen Touchdown der Patriots, gab ja sogar zwei, der den Touchdown auf Mike Hollins zugelassen hat?
Ja, gerne doch.
Du wolltest mir 30 Millionen zahlen, habe ich gelesen.
Rick Woolen ist über die gesamte Saison gesehen, man könnte dafür argumentieren, der beste Outside-Cornerback der Seahawks gewesen, was sich auch in unterschiedlichen Stats widerspiegelt. Ich glaube, dass wir ihm nicht ganz gerecht werden in seinen Leistungen, weil er halt diese unglücklichen Plays immer in so wichtigen Situationen oftmals hat. Es sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass er über die gesamte Saison gesehen einfach ein sehr guter Outside-Corner ist. Für mich, also auf jeden Fall Top 15 Cornerback, der einfach einen riesen Value hat für eine Defense, auf die ich nicht verzichten möchte. Das würde eine riesige Schwachstelle oder eine riesige Baustelle einmal mal öffnen, dass wir dann quasi einen Cornerback wie Rick Woolen, der es auf einem guten Niveau performt hat, im Verlieren. Muss auch sagen, er hat das Play eigentlich nicht so schlecht verteidigt, aber McCall hat auch wirklich ein unfassbares Play gemacht. Also er war eigentlich schon relativ nah dran. Wurde da so ein bisschen aber auch auf dem falschen Fuß erwischt. Man hat auch vor dem Play noch gesehen, wie er irgendwie, gerade bevor der Snap kam, noch gar nicht richtig irgendwie lined up war, basically. Trotzdem gute Coverage eigentlich gewesen, aber halt, ja, perfekter Wurf auch und eben super Play vom Receiver. Ich bin immer noch dabei, ich will ihn verlängern. Für 30 Millionen, ja, safe.
Für 30, also das wäre eine Riege mit Sauce Gardner und Derek Stingley, ne? Also, ja. Die sind auch bei 30. Ja, das ist schon krass. Ja, das ist verblendet.
Und vor allem auch zu sagen, ja, der spielt eigentlich gut, außer entscheidende Situationen auch manchmal Fehler. Ja, aber genau das macht der diese Cornerback auch, dass er eben nicht in entscheidende Situationen Fehler macht.
Gut, außer im Super Bowl. Okay, und im Championship Game.
Und die Untersportlichkeit, die er zwischen den hat.
Ja, okay.
Ja, also eine richtige Schwachstelle war er jetzt im Championship Game nicht. Das war ja was nichts mit seinem Cornerback-Play zu tun hatte. Der wurde ja nicht irgendwie tief dann geschlagen oder so.
Achso.
Übrigens wurden die anderen Cornerbacks das hier
schon
auch
gegen
des Öfteren in den Playoffs geschlagen.
Wurde er schon im Stack danach. Der Touch schon direkt danach.
Ja,
gut.
Wie gesagt. Also nach Yards pro Coverage Snap ist er der beste Cornerback der Liga.
Ah, jetzt kommt er hier wieder mit seinen Stats, die man nicht mal eben schnell nachgucken kann. Ne?
Ja.
Ja.
Das ist so.
Ja. Nein, ich habe natürlich auch nichts dagegen, wenn er bleibt, aber in dem Bereich sehe ich ihn absolut nicht. Also 30 Millionen, das ist mehr als Surtain aktuell bekommt, das ist mehr als Jesse Horn bekommt, mehr als AJ Terrell, das.
Ja, so viel zahlst du halt für Outside Cornerbacks, die auf Top 10 Niveau spielen.
Ja, aber nicht für Woolen. So reicht jetzt, wir wollen Henry ja hier nicht mobben.
Ja, das ist ja sehr einig, glaube ich. Dass
ja, ich glaube,
das egal ist, wo man da reingreift.
Ja, das ist sicherlich ein Thema dann für unsere Offseason-Folge, wenn wir dann auf die Free Agents schauen. Wir haben jetzt natürlich nochmal ganz kurz die beiden Safeties, beziehungsweise die drei Safeties uns anzuschauen. Julian Love am Anfang ist er mir, glaube ich, beim ersten Mal negativ aufgefallen, weil er einen Tackle verpasst hat, wo er eigentlich richtig gut stand und wo ich dachte so, ja nice, jetzt hier direkt mal schnelles Three and Out. Und dann hat der, ich glaube Stevenson war es, hat ihn dann aber, hat das Tackle gebrochen. Dafür danach eigentlich fehlerfrei, fängt am Ende die Interception, wahrscheinlich die leichteste Interception seiner Karriere, steht da einfach und May wirft ihm eigentlich genau auf die Brust, aber gut, muss er auch erstmal fangen dann. Ja, und Kobe Bryant hätte fast auch eine gehabt, aber ja, war von beiden in Coverage eigentlich auch fehlerfreies Spiel. Emin Worry auch als Rusher wieder gefährlich und ja sowieso ein physischer Freak, der wird uns auch noch sehr viel Spaß machen, glaube ich. Wie ist es mit Kobe Bryant? Wird er auch Free Agent? Ich weiß gerade, ich glaube schon, ne?
Ja. Und der hat sich jetzt auch gestern verletzt. Ich habe da noch kein Update irgendwo gesehen. Das war ja ein richtig unnötiges Play, wo man eigentlich schon ja, sicher der Sieger war.
Stimmt, also,
wenn der sich jetzt schwer verletzt hat, das wäre so ein Systembitter, also wirklich.
Ja, das wäre eklig. Das müsste nicht sein, das stimmt. Aber ja, auch da, ich habe eben gesehen, Love ist auch erst 27, ne? Also gefühlt ist der auch schon echt ein bisschen länger in der Liga, aber die Seahawks sind so jung auch noch in der Defense. Also das ist wirklich, ja.
Ja, und alle haben jetzt auch Playoff-Erfahrung gesammelt in diesem jungen Kader. Das ist auch echt sehr, sehr positiv, muss man sagen.
Ja. Habt ihr noch was zur Defense?
Mm-mm.
Außer, dass sie halt einfach alle extrem geile Leute sind. Wollt vielleicht ein anderes Wort sagen. Naja.
Ja, aber auch, ja. Nee, also, was soll man dazu sagen? Historische Defense. Insgesamt finde ich, um vielleicht nochmal einen größeren Bogen zu schlagen, hat auch das Spiel nochmal gezeigt, dass die Seahawks einfach so als Team so schwer zu bespielen und so schwer zu schlagen sind, weil sie einfach mit Abstand das Kompletteste in der Liga sind. Ich glaube, die einzigen, die uns dieses Jahr hätten schlagen können, waren eben die Rams, gegen die wir knapp gewonnen haben im Halbfinale. Und ja, es war wieder so eine Teamleistung, auch weil man auch, wenn man drüber nachgedacht hat, wer wird jetzt zum Beispiel Super Bowl MVP, konnte man ja eigentlich einen Case für mehrere Spieler wieder machen, was irgendwie auch so ein bisschen Mikrokosmos für die ganze Saison des Seahawks ist, dass es nicht den einen Spieler gibt, irgendwie wie bei anderen Super Bowl Runs von Teams, die irgendwie so stark vom Quarterback zum Beispiel abhängig sind, wenn die Seahawks einfach ein Team, 12-1 quasi.
Ja, absolut. Das trifft, glaube ich, auf das Team zu wie auf wenig andere, auch wenn ich jetzt natürlich die anderen Teams bei weitem nicht so detailliert verfolge, aber das ist schon ja für diese Seahawks-Mannschaft, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, auf jeden Fall was Besonderes. Ja.
Ja, ich weiß auch nicht warum, aber dieses 12-1 hat es mir voll angetan. Ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, ob das so ein internes Team-Motto war, und das hat der McDonald auf dem Podium nach dem NFC Championship Game das erste Mal irgendwie so gesagt. Und der Locker-Room beim Super Bowl war ja auch mit diesem Motto irgendwie verziert und irgendwie keine Ahnung. Ist halt einfach so ein.
Wohlgemerkt, der 49ers Locker-Room.
Ja. Ich würde schon sagen, also mir war es eigentlich echt egal, dass man das da spielt, aber das war schon sehr, sehr amüsant, hatte schon einen großen Unterhaltungswert. Ja. Aber dass man, keine Ahnung, irgendwie mit dieses Motto so einfach ist, er ist irgendwie abgeholt. Also ich weiß auch nicht. Manchmal ist es so einfach, ne?
Ja, ja, total. Und ich würde sagen, wir sind ja eigentlich nicht so empfänglich für sowas, ne? Für diese ganzen, weiß ich nicht, Mottos und Kitschereien, aber ja, so ganz kann man sich dem doch nicht entwehren. Ja, wir schauen natürlich auch nochmal ganz kurz auf das Special Team, wenn man sich das über die Saison anguckt, auch extrem stark in allen Belangen. Also hat definitiv auch einen nicht zu vernachlässigen Anteil an diesem Super Bowl-Sieg insgesamt, sowohl im Return-Game als auch in der Coverage, also auch wirklich so selten irgendwie mal einen tiefen Return zugelassen. Das ist ja auch enorm wichtig, Field Position. Aber natürlich auch Kicker Jason Myers, der mal eben einfach ganz, ganz entspannt den Rekord, den NFL-Rekord gebrochen hat für die meisten Punkte in einer Saison. Hat Tomlinson von den Chargers, der Running Back, einen ewig alten Rekord gebrochen. Finde ich krass. Also muss man auch erstmal hinbekommen als Kicker. Und natürlich Michael Dixon, absoluter Punting-Gott, auch jetzt wieder.
Unfassbar.
Wirklich so viele guten Punts. Ja, ich glaube, einer war dabei, bei dem ich dachte so, naja, der hätte jetzt auch ein bisschen weitergehen können. Aber alle anderen waren ja wirklich entweder so tief reingeballert, dass da der Fair Catch angezeigt werden musste innerhalb der 15 oder so. Einer ging dann ins Aus an der 3 oder 4 und einer rollte dann auch noch richtig weit. Also, ja, was soll man da sagen? In allen Belangen.
Den einen hat der Willis Jones dann so rausgeschlagen, da so zur Seitenlinie. Der andere ist ja dann noch kurz vor der Endzone gestoppt worden. Also auch die Coverage schon sehr gut von Special Teams. Ja, also Dixon ist, glaube ich, ohne Übertreibung einfach ein Hall of Fame Panther, so wie der spielt. Absolut konstant. Die Bälle sind auch, wie man immer wieder sieht, auch relativ schwer zu fangen. Dass die Returner dann, ich meine, gut, gegen die Rams war ja das beste Beispiel, aber dass die Returner da auch vielleicht häufiger mal nicht den Fair Catch machen, sondern weil die mit dem Ballgang zu tun haben wollen. Also Michael Dixon ist wirklich unfassbar. Ich
ich weiß gar nicht, also es scheint ja so eine simple Aufgabe zu sein, aber das muss man in so einer Konstanz ja auch erstmal hinbekommen. Ja, und der macht es jetzt seit, wer weiß wie vielen Jahren, ja.
Ah.
Und Jess Myers mit dem formschönen Tackle da.
Stimmt, ja.
Operander.
Ich meine, dass zwischendurch diskutiert wurde, ob Myers gegebenenfalls MVP werden könnte, das zeigt ja sagt ja auch schon einiges über das Spiel aus, aber auch, dass er da ja einfach sehr, sehr solide die Dinger verwandelt und dann ja sogar noch ein gar nicht so schlechtes Tackle gesetzt hat beim Return der Patriots. Ja, so viel zum Inhalt, würde ich sagen, zum Spiel, zu den einzelnen Positionsgruppen. Kleines Fazit vielleicht nochmal. Ich weiß, du wüsstest jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, ob ihr gerade die passenden Worte habt. Dann gerne vor.
Es fehlen die Worte.
Ja, wirklich. Es ist halt einfach, was soll man sagen, das ist der erste Super Bowl-Sieg seit 12 Jahren und die erste Teilnahme seit 11 Jahren. Und das sind halt einfach Zeiten. Ne? Ich meine, wenn wir einfach auch mal persönlich uns zurückerinnern, in welcher Situation wir da waren. Ne? Ich war da noch in der Schule, hab mich gerade aufs Abitur vorbereitet so und jetzt ist man hier in Lohn und Brot und geht auf die 30 zu in meinem Fall. Also das ist schon krass, wie viel Zeit da irgendwie vergeht. Und
ja.
Wir haben es am Anfang gesagt, man muss es einfach, man muss es genießen. Und wer weiß, wann es das nächste Mal in die Richtung geht.
Ich habe auch, ja, heraus.
Mach du erst.
Ich habe gestern dann, wie gesagt, da ungläubig vor dem Fernseher gesessen und auf einmal klingelt mein Handy. Und dann ruft mich ich habe vor 2 Jahren Erasmus in Spanien gemacht und ich habe da auch einen sehr guten Freund da kennengelernt, der eben aus Seattle ist und auch schon seit Jahren quasi Seahawks-Fan. Der hat mich angerufen spontan, ich habe gar nicht an ihn gedacht in dem Moment, aber ich weiß noch, wie wir vor 2 Jahren halt in diesem Auslandssemester uns da kennengelernt haben und wir haben dann auch schon zusammen während der Saison quasi, das war genau in diesem Wintersemester quasi, dann haben wir zusammen auch die Spiele angeschaut und so. Das war auch so ein Full-Circle-Moment schon wieder, weil wir saßen da vor 2 Jahren und haben halt in keinster Weise irgendwie dran geglaubt, dass wir irgendwie ernsthafte Contender sind oder auch in den kommenden Jahren irgendwie das schaffen. Aber das war dann auch für mich nochmal gestern so ein geiler Moment mit ihm dann nochmal. Er wohnt auch in Los Angeles und war da gerade so, hat da auch ganz unglaublich danach gefragt, dass 4.30 Uhr ist mir gerade. Konnte sich das gar nicht vorstellen, aber es war auf jeden Fall einfach nochmal so ein cooler Moment, das zu sehen, so über die ganze Welt verteilt, die Seahawks-Fans, die das vor 2 Jahren wahrscheinlich niemals für möglich gehalten hätten, da dann so zusammen den Seahawks-Super Bowl-Sieg feiern können.
Ja, also wenn ich auch überlege, ich habe ja zugegeben relativ lange studiert, aber da war ich irgendwie mitten im Studium, als die Seahawks irgendwie da im Super Bowl standen, wo auch beim Football bei mir so anfing überhaupt, dass ich das verfolgt habe. Und dass man dann jetzt einfach so Super Bowl Champion ist, mit dem Genießen ist immer so eine Sache. Jetzt kann ich es genießen, aber ich hätte mir auch gerne ein bisschen mehr gewünscht, dass ich selber auch die Zeit mehr genießen kann. Aber da ist mir einfach zu viel Anspannung in den Spielen selbst und dann auch in den Wochen vor dem Spiel oder vor den ganzen Playoff-Spielen und so. Dazu kommt ja noch, dass die Seahawks ja eigentlich auch im Saisonendspurt der Regular Season ja schon einfach sehr bedeutungsschwangere, bedeutungswichtige, keine Ahnung, Spiele hatten, dass es für mich einfach auch total schwer war, das so zu genießen, wie man das so klassisch genießt quasi. Also da war so viel Nervosität und Anspannung bei. Deswegen war jetzt auch die 2 Wochen zum Super Bowl. Die erste Woche ging es total. Und dann jetzt Richtung Wochenende war es eigentlich auch schon wirklich schlimm, dass man so an das Spiel gedacht hatte und was wäre wenn und wie gehst du mit so einer Niederlage oben und keine Ahnung, also man.
Ich wüsste auch nicht, wie ich mit der Niederlage umgegangen wäre. Ich habe es so glücklich rausgefunden, aber du hast ja auch zu Beginn des Podcasts gesagt, Tobi, ne? Man weiß nicht, also selbst mit dem Team jetzt, das sehr wirklich gut aussieht, ob man da an diesen Punkt wieder hinkommt. Es war so eine random Regular Season, auch in den NFL, mit auch Underperformance und Overperformance von Teams, wo man es einfach nicht erwartet hätte, insbesondere von den Seahawks, die 60-1 Odds hatten vor der Saison, was auch crazy ist. Und ich dachte mir halt auch vor dem Spiel so, das könnte jetzt diese eine riesige Chance sein und es wird so schwierig, wieder an diesen Punkt zu kommen, überhaupt im Super Bowl zu stehen und diese Chance überhaupt zu haben, einen Titel zu gewinnen. Deswegen, ja, bin ich so froh, dass wir das geholt haben und ja, in so einer dominanten Art und Weise da gewonnen haben.
Ja. Also ich, wie gesagt, ich hätte es gerne ein bisschen mehr so genossen aus Zuschauersicht, aber geht schwer. Ich gab so ein Video von diesem, ich weiß jetzt auch nicht, wie der Typ ist, Jonas ist ja auch großer Fan von diesem Cigar-Talk oder dieser Kolumne, der hat auch irgendwann ein Video gepostet, so von wegen, wer weiß, wenn die Seahawks verlieren, dann verlieren sie halt. Wenn sie gewinnen, dann kann man feiern, aber man kann jetzt eh nichts ändern, also genießt jetzt einfach die Zeit bis dahin. Und das war so kurz, wieder so, ja gut, eigentlich hat er irgendwie schon recht, ne? Und dann habe ich die Folge nicht angemacht, dachte so, oh, scheiße. Also hat es dann ganz kurz geholfen, aber ja, dann wird man jetzt bis abgeklärt, auch jetzt, wo man das ja einmal irgendwie erlebt hat auch.
Ja, man kann es nur hoffen und wenn sie verloren hätten, hätten wir mal bei unseren 49ers Kollegen nachfragen müssen, wie man mit so einer Super Bowl Niederlage ganz gut umgehen kann. Das muss doch wirklich scheiße sein. Ja. Wir sagen ja immer so, ja, aber immerhin habt ihr es immer wieder reingeschafft, aber es ist schon auch scheiße, glaube ich, wenn man es reinschafft und dann einfach verliert. Naja. Wir haben es angekündigt, kleine Vorschau gibt es natürlich noch. Wir werden jetzt erstmal einen kleines Päuschen einlegen, sei uns, glaube ich, gegönnt. Und dann haben wir ja Richtung Ende Februar schon den Combine. Dann geht es ja auch schon wieder steil Richtung Draft-Season. Der Draft ist dann ja erst Ende April, also bis dahin ist schon noch ein bisschen Zeit, aber Free Agency natürlich noch vorher. Wir blicken ja auch nochmal zurück auf die Saison. Aber ja, müssen wir nochmal schauen, wie das dann personaltechnisch bei uns aussieht, wen ihr dann hier von uns zu hören bekommt für die einzelnen Positionsgruppen, für Offense, für Defense. Eventuell schauen wir auf die Rookies, können wir jetzt noch nichts groß versprechen, aber wird auf jeden Fall auch in der Offseason natürlich, wie es von uns gewohnt seid, Folgen geben. Aber ja, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen was zum Durchschnaufen, würde ich sagen.
Auch der Saison, muss man sagen. Ne? Also
absolut.
Ich kann ja nur aus einer Erfahrung jetzt sagen, also die letzten Jahre, wenn dann auch die, ja, keine Ahnung, wenn man dann irgendwann wusste, wird irgendwie nix und auch die Playoffs dann verpasst hat oder so, dann ist irgendwann auch, je nachdem, wie das Team so gespielt hat, so ein bisschen die Luft raus. Aber wir machen es ja dann trotzdem irgendwie. Aber jetzt war die Saison natürlich dann irgendwie lang und man hatte ja noch viel mehr Spiele zu covern. Aber es ist natürlich, wenn er dann auf so einer Erfolgswelle schwimmt, auch deutlich einfacher, nochmal irgendwie das immer hier sich hinzusetzen und zu recappen. Deswegen, also jetzt auf die ganzen Wochen gesehen, war es dann doch irgendwann schon ein bisschen, also war jetzt schon lang und ich bin jetzt auch froh, dass es jetzt quasi erstmal ja Off-Season ist quasi, aber es hat auf jeden Fall die Saison richtig Spaß gemacht, das Team so zu verfolgen. Wir hoffen, konnten auch ein bisschen Mehrwert geben in unserer Einschätzung hier dazu.
Lauwarme Take.
Auch, ich soll sagen, auch an euch beiden, war natürlich immer sehr, sehr schön mit euch die Recaps ja in der Regel zu machen. Das hat sich hier, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr gut eingespielt. Und ich hoffe, dass auch der ein oder andere, die ein oder andere Quatschfolge für alle mal ganz unterhaltsam war, auch wenn, wenn die Takes nicht ganz so valid waren. Ich musste auch sehr schmunzeln. Simon hatte ja unsere in Anführungszeichen schlechtesten Takes von vor der Saison zusammengemixt und nochmal am Tag des Super Bowls hochgeladen. Also wer da nochmal reinhören will, um sich anzuhören, mit was für Idioten oder beziehungsweise was für Idioten er hier aber zuhört, die ja so gar keine Ahnung haben. Dem sei das gerne noch mehr empfohlen. Aber ja, genau, an euch beiden auch nochmal vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Wir teilen uns das hier immer schön auf. Henry, der Mann im Schnitt, Tobi, Vorbereitung und ich ruhe mich darauf aus, dass ich hier die Leitung im Moderationsbereich machen darf. Darum fallen mir dann gar nicht mehr so viele Aufgaben zu, aber es ist eine gute Aufteilung, finde ich.
Könnt ihr mir keinen besseren Moderator vorstellen. Oh, vielen
Dank. Ja, aber dann können wir jetzt ja auch auf den Würfel abtreten, ne? Nein.
So, in dem Sinne.
Das war auch alle da raus. Nein.
Ja, auch vergessen, mein Mitgliedsbeitrag zu überweisen. Ich bin auch gar nicht mehr im Fanclub. Macht gut.
Ja, dann wirklich. Also hat großen Spaß gemacht. Für was davon die nächsten Wochen, Monate zu besprechen haben oder wie die nächste Saison dann aussieht, aber für den Moment richtig, also eigentlich eine perfekte Saison.
Ja, perfekt.
Dani hatte gesagt, mit 9 Punkten Unterschied hätte man auch eine wirklich perfect Season gehabt, aber keine Ahnung, ich hätte das nicht anders ausmalen können. Also das war ja wirklich eine perfekte Saison. Und dieses Team immer noch einfach werden wir ja nie vergessen. Also nicht so schnell vergessen, die werden wir nicht vergessen. Das ist so ein Ding für immer. Sam Darnold, Super Bowl Champion.
Ja, Grüße gehen raus an die NFL Scriptwriter und an den Papst auch noch.
Ja.
Vielen Dank.
Ja. Hervorragende, hervorragende Arbeit geleistet. Gut, so, bevor wir uns jetzt hier in Blasphemie verlieren, Henry, würde ich sagen, vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören, sowohl heute als auch den Rest der Saison, die ganze Saison, die ihr uns hier die Treue gehalten habt. Und wie gesagt, ihr hört uns wieder in den nächsten Wochen irgendwann, aber jetzt erstmal kleines Päuschen. Macht es gut. Wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.